Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 382. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Theresa.
Hallo.
Und zum anderen André.
Moin moin.
Und wir sprechen heute über einen Film, den ihr euch da draußen schon sehr lange gewünscht habt, von dem ich immer dachte, ich hätte den gar nicht gesehen und von dem ich immer vergesse, dass ich ihn schon mal zuvor gesehen habe. Woran es liegt, können wir heute vielleicht feststellen. Wir sprechen auf jeden Fall heute über Stuart Gordons Klassiker, kann man glaube ich schon sagen, oder zumindest Kultfilm, können wir auch noch drüber sprechen, Reanimator aus dem Jahre 1985, auf dem Blatt Papier eine H.P. Lovecraft-Adaption. Inwiefern das zutrifft, wird uns André nachher noch erklären. Aber bevor wir zu Reanimator kommen, noch ganz kurz ein paar Hinweise an euch. Zum einen seit langem mal wieder der Hinweis darauf, dass ihr, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, von uns auch Merchandise kaufen könnt, schöne Hoodies, schöne T-Shirts, Zippo-Jacken, Cappies, alles Mögliche bekommt ihr auf shop.devilsanddemons.de. Schaut da gerne mal vorbei, ob euch da was interessiert. Außerdem haben wir eine Supporter-Seite auf Steady, die ihr erreichen könnt unter support.devilsanddemons.de. Und dort gibt es ganz viele tolle Bonusinhalte von uns. Jede Woche gibt es mindestens eine richtig coole Sache on top drauf, wenn ihr uns da unterstützt. So gab es zum Beispiel am letzten Wochenende eine neue Folge von Andres und meinem Laberformat von Dies und Das. Da haben wir fast 2 Stunden lang über das Erwachsenwerden geredet. Und am kommenden Sonntag hört ihr zum Beispiel die nun schon 3. Ausgabe von Theresas und Lauras Buchclub Books of Blood. Also schaut da gerne mal rein. Und wir bedanken uns an dieser Stelle an unsere neuen Supportenden bei Alexander, bei Christian, bei Sascha, bei Nils, bei Anita, nochmal bei Alexander, bei Sandro, bei Stefanie, bei Robson, bei Patrick, bei Jan, bei Markus, bei Marc, bei Karin und bei Nico. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Sehr stabil.
Und sehr stabil, würde ich auch sagen.
Werbung.
Fragst du dich immer, wie komme ich eigentlich an die ganzen Filme, wenn Theresa mal wieder ihren Lieblingsstreamingdienst Tubi empfiehlt? Dann surfst du auf deren Website und stellst traurig fest, der ist nur in den USA verfügbar. Dafür haben wir die perfekte Lösung für dich, NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine Internetverbindung verschlüsseln und deine IP-Adresse ändern. Das bedeutet, dass du auf Streamingdienste aus der ganzen Welt zugreifen kannst, als wärst du selbst vor Ort. Du wählst einfach einen Server in den USA aus und schon kannst du die Inhalte von Tubi problemlos schauen, die du im Podcast hörst. NordVPN bietet dir dabei nicht nur Zugang zu internationalen Streamingdiensten, sondern schützt auch deine Privatsphäre. Deine Daten sind sicher und vor neugierigen Blicken geschützt. Und das Beste daran ist, dass du NordVPN auf all deinen Geräten nutzen kannst, sei es auf deinem Laptop, Smartphone oder Smart TV. Mit einem Konto kannst du bis zu 10 Geräte schützen. Außerdem besitzt NordVPN über 7000 Server weltweit und ist eines der schnellsten VPNs der Welt, also auch kein Geruckel beim Streaming. Hol dir jetzt NordVPN und streame deine Horrorfilme einfach im Ausland. Gehe auf www.nordvpn.com/devilsanddemons, zusammengeschrieben. Spare mit ordentlich Rabatt und erhalte sogar 4 Monate extra on top. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und wenn Theresa das nächste Mal sagt, gibt's auf Tubi, weißt du, wie du darauf zugreifen kannst.
Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon einsteigen ins Thema. André, wann hast du Reanimator zum ersten Mal ungefähr gesehen und was sind so deine Verbindungen mit dem Film?
Habe ich so von den Video-Nasties recht spät gesehen, erst so in der DVD-Ära, Anfang der 2000er würde ich halt sagen, und mochte ihn auf Anhieb sehr, sehr gerne, weil er mich damals schon so, also auf einerseits natürlich klar, aufgrund des Splatter-Effekts und Co. abgeholt hat, aber eben auch, weil er so exzessiv drüber ist und so overacted und einfach verrückt und ich dann auch sehr schnell diesen den Stil eben von Stuart Gordon mochte und auch da seine Filme halt recht schnell hintereinander weggeguckt habe, da gerade vor allem eben die die Lovecraft thematisierten. Und das hat sich dann über die Jahre gehalten. Das ist so ein Film, den packe ich immer wieder gern mal aus. Und ja, ist so ein Film, den schaue ich auch immer wieder gerne.
Glaubst du, es ist ein Film, der mir gefällt?
Also, weil es halt 382 Folgen lang gedauert hat, bis wir ihn mal besprechen, obwohl er eigentlich ein ziemlicher Klassiker ist im Genre, kann man sich die Frage ziemlich leicht beantworten.
Du hast dich nicht gespoilert, ja?
Nein.
Okay, sehr gut. Theresa, was ist? Hast du den Film vorher schon mal gesehen und was assoziierst du mit dem Thema?
Also ich habe gerade auf Letterboxd geschaut, ich habe den im Juni 2021 das erste Mal gesehen und halt jetzt vor ein paar Tagen dann das zweite Mal, also bisher eine Sichtung davor. Und ich glaube, das war irgendwie lange aufgrund mangelnder Verfügbarkeit, dass ich den nicht gesehen habe, weil es dann schon ja auch nicht so der Film ist, der so mal im Streaming einem irgendwie über den Weg läuft, war es zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Da weiß ich gar nicht, wie das aktuell ist. Und dann habe ich mir den aber irgendwann mal auf Scheibe bestellt, weil ich da irgendwie dachte, doch, das sieht eigentlich lustig aus und nach was mir gefallen könnte. Und so bin ich da damals dann dran gekommen. Also habe da schon noch explizit dann irgendwie nachgesucht, ist mir nicht so über den Weg gelaufen. Und ich glaube tatsächlich, dass du ihn nicht magst. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen, weil du damals sehr abfällig, habe ich im Kopf, darauf reagiert hast, dass ich Frankenhooker gerne mag. Und ich finde, die gehen schon in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, wenn man Frankenhooker nicht mag, mag man Reanimator auch nicht.
Also generell, ich versuche es jetzt mal so zu formulieren, dass ich auch meine Meinung nicht preisgebe. Generell habt ihr natürlich recht. Das ist, ich meine, wir sprechen ja hier über, ich glaube, grob gefasst, André, kann man schon sagen, Fun-Splatter-Film mit Science-Fiction-Elementen. Und gerade bei der Wortkombination Fun und Splatter ist ja allseits bekannt, dass das nicht, also dass der Splatter-Teil generell schon bei mir Anklang findet, aber Fun ist eher nicht so meine Lebensdevise. Aber manchmal lasse ich mich auch eines Besseren belehren, so wie das zum Beispiel bei Braindead schon mal gelungen ist. Und dementsprechend halte ich die Spannungskurve noch mal ein bisschen oben. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,8 von 5. Auf der IMDb eine 7,1 von 10. Der Film kam am 18.10.1985 in den USA raus und in Deutschland am 31.10.1988 auf VHS. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr das auf Blu-ray tun, auf DVD tun. Es gibt auch ein schickes Mediabook von Capelight, was aber, glaube ich, schon eine Weile ausverkauft ist. Guckt da mal. Es gibt auch also in dem Mediabook ist zum Beispiel auch da sind wir schon beim Thema Schnittfassung, bekommt ihr sowohl die ungekürzte Unrated-Fassung raus. Das ist die ursprüngliche Schnittfassung, die in den USA rauskam, beziehungsweise nicht rauskam, weil die halt nicht geprüft war, die quasi keinerlei Gewaltkürzungen hat. Es kam dann eine R-Rated-Version, die aber zu kurz war und deshalb um weitere Handlungsszenen ergänzt wurde, aber um Gewaltszenen entschlankt wurde. Und dann gibt es die Integralfassung. Das ist quasi die Unrated-Fassung, also keine Gewaltkürzung, plus die ergänzten Handlungsszenen, die man für die R-Rated-Version eingefügt hat. Also die bekommt ihr zum Beispiel im Mediabook von Capelight, falls euch das interessiert. Ansonsten reicht natürlich auch die Unrated-Version mit 86 Minuten, beziehungsweise je nachdem ob PAL oder NTSC 84 Minuten aus. Der Film ist in den USA, wie gesagt, in der ungeschnittenen Version wurde er nicht geprüft, also unrated. In Deutschland war der Film bis zum Jahre 2013 indiziert und hat seitdem eine FSK 18 Freigabe. Und wie das so ist bei solchen Fun-Splatter-Filmen, Theresa, gibt es da meistens sehr viel anzumerken in Sachen Content Notes, weil diese Filme ja meistens durchaus geschmacklos sind. Ich habe jetzt rausgesucht, es geht um Thema Vergewaltigung, zumindest Vergewaltigungsversuch, sexueller Missbrauch, tote Tiere und ganz viel Buddy-Horror. Zustimmung, Ergänzung?
Ja. Ergänzung. Ich glaube nicht. Ich glaube, das passt schon so ganz gut. Das passt, denke ich, gut zusammen, was da so vor sich geht.
Und ich glaube, André, es ist ja so, wenn man ich will jetzt nicht alle Filme über einen Kamm scheren, aber wenn man so Fun-Splatter-Filme kennt, ne, ich habe ja schon Beispiel genannt, wie Braindead zum Beispiel, dann weiß man ja ungefähr, was auf einen zukommt, dass dort meistens die Grenzen der Geschmacklosigkeit gesprengt werden, sollte nicht überraschen. Ne? Also, dass da mal auch sich über Themen lustig gemacht wird, über die man sich vielleicht nicht lustig macht sonst. Und solche Sachen, das passiert halt in solchen Filmen. Ne?
Ja, Gerade zu der Zeit natürlich, ne? Also man darf auch hier nicht vergessen, der Film ist ein Kind seiner Zeit und gerade da auch war natürlich auch die Tonalität in den Filmen, gerade, ich meine, wir gerade in unserem beliebten Slasher-Genre wissen wir das ja auch, dass da gewisse Tropes gerne wiederholt wurden und eingebaut wurden und bei Reanimator haben wir da auch eine ganze Kerbe von. Und von daher, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten, aber natürlich kann man es auch aus heutiger Sicht kritisieren.
Ja, genau. Man kann ja, die Awareness war halt für manche Themen damals noch nicht da. Da fand man Sachen lustig, die man heute vielleicht nicht mehr lustig findet. Aber ich finde es tatsächlich, also über die Vergewaltigungsszene können wir später nochmal sprechen, aber ich finde, ansonsten ist der Film noch im Rahmen, was das angeht. Also das ist jetzt nicht irgendwie, da wird jetzt nicht plötzlich irgendwie ein N-Wort benutzt oder irgendwelche Racial Slurs oder irgendwie sowas. Also ganz, oder ich glaube, es gibt auch keine ableistischen Sachen oder sowas da drin. Also das ist schon noch im Rahmen.
Das nicht so. Stuart Gordon hat einfach immer gerne so mit sexuellen Sexy Time Themen gespielt. Ja. Auch bei The Beyond war das ja, From Beyond war das ja auch schon Thema. Aber ja, das war so ein bisschen sein Steckenpferd.
Theresa, wie würdest du den Gewaltgrad des Films einschätzen und die Spannungskurve des Films? Gibt's da was Spannendes?
Ja, also Gewaltgrad, der ist schon hoch. Aber ich sag mal so, man sieht halt auch, dass das nicht echt ist. Also das Blut ist wirklich sehr rot an manchen Ecken mit einem leichten Rosastich. Sieht jetzt nicht gerade super natürlich aus. Irgendwie die tote Katze, da sieht man schon auch an, dass die niemals gelebt hat, würde ich jetzt mal sagen.
Da guckt dir mal die Fledermaus in Teil 2 an.
Die kenne ich noch nicht, aber hört sich spannend an. Oder auch dann irgendwie hier, ich habe gerade noch mal Schnittbericht offen, die Maske von einem, der dann da ja wieder aufersteht. Man sieht es halt eben schon, dass es irgendwie nicht echt ist. Und ich finde, dadurch nimmt das so diese Ernsthaftigkeit ein Stück weit raus. Und deswegen fällt es mir auch schwer, das zu beurteilen. Ich würde irgendwie vielleicht sagen so 3,5 Sterne, weil er schon brutal ist. Aber er hat halt trotzdem dadurch nicht so den Impact wie andere. So, wenn ihr versteht, was ich meine in der Differenzierung.
Ja, ich glaube,
spannend finde ich ihn nicht.
Ich glaube, ich würde im Gewaltgrad ein bisschen höher gehen, auch wieder gemessen, ein bisschen natürlich abhängig von den Sehgewohnheiten. Also ich finde, der hat einerseits schon ein paar eklige Szenen und der hat auch ein paar sehr krasse Splatter-Szenen mit bei. Also wie gesagt, ich gebe dir recht, natürlich, weil alles handgemacht ist, sieht man das natürlich heute auch, dass es handgemacht ist. Aber das macht es jetzt für mich prinzipiell nicht weniger brutal. Also ich würde den schon so auf eine 4 von 5 einordnen und in Sachen Spannung. Ja, ich finde so am Ende, so im Showdown hat er durchaus schon noch ein bisschen was, wo man auch vielleicht ein bisschen mitfiebern kann, was man vielleicht am Anfang des Films noch gar nicht denkt, aber ja, so richtig, also es ist jetzt keine, ich fühle mich da jetzt nicht, ne, gegruselt, nicht, also gruselig ist der Film zum Beispiel gar nicht, zum Beispiel aus meiner Sicht, also da bin ich auch eher so bei einer 1,5 oder so, aber Brutalität würde ich schon relativ weit oben ansetzen. André, wie siehst du's?
Ja, ähnlich, also gruselig ist da eigentlich wenig, höchstens mal spannend oder rasant inszeniert.
Flott.
Aber flott. Nein, er hat ein gutes Pacing und macht ganz gut auch Druck in manchen Szenen oder sorgt so für einen gewissen Terror auch. Aber die ganze Tonalität ist halt, wie du sagst, ist halt sehr leichtfüßig. Das merkt man dann auch beim Score. Der ist auch so richtig so comichaft, albern, fast schon so Looney Tunes mäßig. Ich liebe den Score total, aber also wenn der Score läuft, kann ich halt keinen Horrorfilm mehr ernst nehmen, so richtig. Und ansonsten ist es halt einfach vor allem sehr hart, aber verpackt das ja alles immer in wie gesagt, diese exzentrische, übertriebene Art und Weise der Inszenierung. Von daher, ja, Spannung ja, aber Anspannung, Grusel nein und Brutalität ist auf jeden Fall ordentlich.
Das Letterboxd-Zitat der Woche habe ich rausgesucht, kommt von Russman dieses Mal. Das ist auch die most popular Review dort. Und zwar, Zitat, best use of a Talking Heads poster ever. Und wenn man das als dieses Poster als Foreshadowing versteht, dann trifft das auf jeden Fall zu. Ja, Lovecraft selbst war, André, wie ich gelesen habe, kein großer Fan seiner Reanimator bzw. Herbert West Stories. Aber der finanzielle Ertrag dieser Geschichten war wohl für die damalige Zeit, ich glaube, umgerechnet hat er, also lass mich jetzt lügen, aber ich habe irgendwas von $5 pro Geschichte oder so gelesen, hat er vom Verlag oder von der Zeitung damals bekommen, wo das rausgebracht wurde, bekommen und das hat sich wohl gerechnet, so dass er da irgendwie eine sind ja Kurzgeschichten, aber die sind ja in Serie gegangen. Ne? Es gibt einfach eine Serie an Kurzgeschichten zu dieser Thematik. Ist das richtig?
Ja, er hat ja diese Pulp-Magazine beliefert.
Ja.
Und das war halt einfach eine wöchentliche oder monatliche Reihe von ihm, genau.
Ja.
Aber das aufgeteilt hat und heute gibt es das eben natürlich alles zusammengefasst, ja, als großes Ganzes, ja.
Aber wie du uns später noch erzählen wirst im Detail oder etwas detaillierter, hat das Drehbuch des Films am Ende relativ wenig mit der Vorlage zu tun. Und das, was Stuart Gordon hier gemacht hat mit Brian Usner zusammen, ähnelt eher eine Frankenstein-Parodie, wenn man so will. Also das ist vielleicht auch ein gutes Vergleichsthema. Also wer zum Beispiel generell diese Frankenstein-Thematik interessant findet, für den ist auf jeden Fall Reanimator was. Da ist Stuart Gordon auch so drauf gekommen. Er hat irgendwie mit Freunden über Dracula, generell über Filme gesprochen. Sie haben festgestellt, dass es ja sehr viele Vampir-Filme gibt, auch moderne, und sehr viel Dracula darin vorkommt, aber sich kaum noch jemand mit Adaption von Frankenstein beschäftigt. Und da hat er gesagt, das ändere ich jetzt mal. Und das Ganze wurde produziert vom Charles Benz Studio Empire Pictures, haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen hier. Charles Benz selbst, André, mochte den Film übrigens nicht, hat aber später, als der Film dann plötzlich beim Publikum gut ankam, so gesagt, da, ich hab's doch gleich gesagt, dass das ein Hit wird und dass es erfolgreich wird.
Ja, so wird das auch bei uns hier heute, wenn diese Episode erfolgreich wird, obwohl du Reanimator nachher vielleicht nicht magst. Und dann werden wir aber sagen, ja, also Chris, wir haben es ja gesagt, die Folge muss kommen.
Aber das Gute ist, ich kann ja dafür sorgen, dass die Folge nicht so gut ist. Nein,
Spaß. Das wäre, als ob du dir ins eigene Knie schießt.
Auf jeden Fall.
Ist die Vorlage eigentlich im Grunde auch Frankenstein. Also es geht ja darum, halt, dass man sich über den Tod stellt, ne, und ein verrückter Wissenschaftler quasi sich darüber erhebt. Ist im Grunde schon das Gleiche, aber dann weiter im Detail runter wird es ganz anders. Aber das machen wir nachher.
Stuart Gordon hat hier sein Regiedebüt mitgefeiert. Der ist ja bekanntermaßen ein sehr großer H.P. Lovecraft-Film-Fan gewesen und hat deshalb, ja, aus seiner Sicht logischerweise auch viele seiner Geschichten zumindest dezent adaptiert. Ich denke mal, die bekanntesten dürften From Beyond sein, Castle Freak, Dagon, dann logischerweise Reanimator. Er hat aber auch noch ein paar andere gedreht, Dolls, Fortress. Und den aus meiner Sicht, das war glaube ich schon fast, war das sein letzter Film, weiß ich gar nicht mehr genau, oder einer seiner letzten, der ziemlich unterschätzte Stuck mit Mina Suvari drin. Er ist 2020 schon gestorben, im Alter von 72 Jahren leider. Aber Stuart Gordon ist eigentlich so, wenn man so will, André, der H.P. Lovecraft-Adaptierer in Sachen Filme, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, zwar nicht akkurat.
Nee,
das nicht. Aber er ist der die Geschichten zumindest in der breiten Masse, glaube ich, im Horrorbereich am bekanntesten gemacht hat, weil seine Filme halt sich sehr, sag ich mal, sehr horror-popkulturell gut verkaufen ließen, dass die dann im Detail halt teils nicht viel mit zu tun haben oder nur vage angelehnt sind. Das merken dann eben wirklich nur Lovecraft-Leser. Aber er hat sicherlich diesen Namen mitgeprägt im Filmbereich auf jeden Fall, ja. Weil er auch auf jedem Plakat, auf jedem Cover immer H.P. Lovecraft so und so. Und da hat er sicher gedreht wie kein zweiter. Zusammen mit Brian Usner natürlich, immer die beiden
Co-op so. Die haben ja beide viel zusammengearbeitet. Mal der als Regisseur, mal der als Produzent und so weiter. Wird auch Necronomicon hat ja zum Beispiel Brian Usner gedreht. Ist es auch ein H.P. Lovecraft-Ding? Nee, ne?
Welch meinst du?
Irgendwie keinen Sinn machen. Diesen Faust Love of the Damned, den fand ich nämlich ziemlich gut, aber das hat nichts mit Lovecraft zu tun. Nee, stimmt.
Und Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft, haben sie ja auch beide ihre Pfoten drin gehabt.
Genau, Theresa. Was möchtest du uns dazu nochmal erzählen, was die Leute gegebenenfalls auch in 5 Wochen nochmal zu hören kriegen von uns beiden?
Genau, ich bin über die lustige Sache gestolpert, dass wir praktisch zeitgleich, nicht ganz zeitgleich, aber ihr versteht schon, Jurassic Park 3 und aber hier auch eben Reanimator geschaut haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass es da eine gewisse Parallele gibt. Und zwar zu dem Film halt, Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft. Und zwar haben Brian, jetzt muss ich kurz einmal schauen, dass ich mich hier nicht verzettel. Eben hatte ich es besser
verraten. Ja, die haben die Story geschrieben, beide.
Genau, die haben beide die Story dafür geschrieben. Und der Regisseur von Jurassic Park 3 hat dann da Regie geführt.
Genau.
Also der Joe Johnston. Bedeutet, wir haben hier heute ein Crossover von Joe Johnston, Brian Usner, Stuart Gordon, Jurassic Park 3 und Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft. Nein, Oder Liebling, ich habe mich wieder geschrumpft.
Warum uns es ja eigentlich aufgefallen ist, dass ich auch in der Zukunft in der Jurassic Park Folge einen Fehler gemacht habe. In der Lost World Folge, als ich gesagt habe, dass der berühmte Kameramann, Dean Cundy, nämlich Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, gedreht hat als sein Regiefilmdebüt, was aber nicht stimmt, denn er hat die Fortsetzung gedreht, Honey, We Shrunk Ourselves. Und mir ist einfach entfallen, wie der deutsche Titel von diesem Film war. Er heißt ja nicht sogar Liebling, ich habe wieder die Kinder geschrumpft, ich weiß es nicht genau, oder uns geschrumpft, wie auch immer.
Sekunde.
Nee, er hat ja da nicht die Kinder, die sind ja alle außer das Kind, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es das Extended Universe von H.P. Lovecraft, umfasst auch, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, das wollen wir damit sagen.
Genau.
Und André denkt so, what the fuck wollt ihr eigentlich von mir? Aber den kennst du auch noch, ne? André, den Film?
Immer ihr da vorbereitet mit der Rolle. Ich will nichts damit zu tun haben. Ja, natürlich kenne ich den, klar, klar. Da war doch auch mal im Gespräch, dass eine Fortsetzung kommen soll. Und da war ja alles schon am toben, so ja, bitte unbedingt. Das hätte ja aber bedeutet, dass, wie heißt der Hauptdarsteller?
Hier von Ghostbusters, ne?
Ja, genau.
Rick Moranis, genau.
Genau, dass der ist ja im Ruhestand, der dreht ja nichts mehr.
Ja.
Dass er dafür halt wiederkommt. Alle so schon ausgerastet, ja. Dann ist es aber jetzt irgendwie dann doch wieder brachgelegt worden. Und jetzt kommt er ja wirklich wieder für Spaceballs 2. Und jetzt sagen alle schon, ja, jetzt könnt ihr gleich im Anschluss, könnt ihr gleich dann Liebling den nächsten Liebling machen.
Er hat unterschrieben sogar für Honey, I Shrunk the Kids Again oder was auch immer für das Sequel, aber es wurde on hold gesetzt wegen irgendwelchen Produktionsschwierigkeiten. Also er hatte tatsächlich schon unterschrieben vor ein paar Jahren.
Ja. Nur ganz kurz, der zweite Teil heißt auf Deutsch Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby.
Stimmt.
Und der dritte heißt Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft. Und dann gibt's noch eine Serie.
Ach so, welche war jetzt der Film? Ach so, dann ist Honey, I Blew Up the Kids der zweite und dann hat Dean Cundy den dritten gedreht. Ah, dann ist es nicht der zweite, sondern der dritte. Okay, lol. Und deswegen hat er
nicht Jurassic World.
Und deswegen hat er, und dafür hat er auf The Lost World verzichtet, um diesen dritten Teil zu drehen? Okay.
Oh je, hier tun sich Abgründe auf.
Ich glaube, ich kenne nur den ersten, meine ich.
Theresa stimmt
früher beim Fernseher, aber ich, also bewusst erinnern kann ich mich nur an den ersten.
In der Zukunft haben Theresa und ich schon darüber geredet, dass das auch immer so lief, so mit zeitgleich mit einem Hund namens Beethoven und sowas. Das war immer so dieses Sat.1
Abend. Ja, das war genau diese Zeit. Ja.
Dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir haben alles geklärt.
Wichtigsten Themen wurden besprochen.
Die wichtigsten Themen wurden geklärt. Tatsächlich war es so, dass, nein.
Da sprechen wir am Wochenende nochmal drüber.
Stuart Gordon kam übrigens vom Theater, falls ihr beiden das noch nicht wusstet, und hatte keinerlei Erfahrung mit dem Regieführen in einem Spielfilm. Und deswegen konsultierte er seinen dänischen Kameramann, den er auf den Namen Mac Arlberg hört. Und der hat ihm quasi das so ein bisschen an die Hand genommen und ihm so ein bisschen erklärt, was die Unterschiede sind zwischen Theater und Filmproduktion. Und Mark Alberg, der hat auch viel Trash und Horror gedreht und andere Meisterwerke, auch für natürlich für Charles Band, Dolls, Ghoulies. Die Ghoulies werden wir nie hier gucken, das sage ich euch jetzt schon gleich mal als Randbemerkung.
Was?
Tracers, Ghost Town, aber
hallo.
Er hat auch
Ghoulie-Flagge hebe ich gleich hoch, da werde ich für sorgen.
Aber auch nur, weil die Ghoulies die André-Hecker-Flagge hochheben als einzige. Innocent Blood hat aber auch gedreht, also auch ein paar anspruchsvollere Filme und auch größere Hollywood-Produktionen. Beverly Hills Cop 3, glaube ich, oder was der zweite? Ich glaube, der dritte. Oscar mit Sylvester Stallone und natürlich auch den legendären Deep Star 6. Und wenn wir uns den Cast anschauen, haben wir hier Jeffrey Combs, der den Herbert West spielt. Und der gilt ja heutzutage auf jeden Fall als Horror-Ikone, vor allem dank der Reanimator-Filme, aber auch aufgrund von Auftritten in Necronomicon, From Beyond, The Frighteners, tatsächlich auch in I Still Know What You Did Last Summer und in House on Haunted Hill. Damals hat Jeffrey Combs das eigentlich noch nicht so gesehen, dass er da so ein Horrorschauspieler wird, aber er braucht eben das Geld. Und er war sich sicher, Theresa, dass dieser kleine, trashige Horrorfilm namens Reanimator sehr schnell in der Bedeutungslosigkeit versinken wird und niemand den Film so richtig zu Gesicht bekommen wird. Ich sag dazu, little did he know.
Ja, aber ich meine, wenn man jetzt überlegt, wie viele Horrorfilme rauskommen, die keine Menschenseele jemals gesehen hat wahrscheinlich, liegt dir damit ja auch gar nicht so falsch. Und ich meine, das ist jetzt ja auch kein groß angelegter Film mit super viel Budget, der für die breite Masse ausgelegt war. Es ist ja schon auch einfach ein sehr nischiger Film. Von daher kann ich das schon verstehen. Und eigentlich wären seine Chancen, glaube ich, auch gut gewesen, dass der in der irgendwo einfach verschwindet. Aber naja, so war es dann doch nicht.
Wie findest du ihn denn in dem Film?
Ja, das ist so eine Frage für sich, weil die Frage ist irgendwie, wie findet man das Schauspiel in diesem Film? Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, es spielt fast eigentlich keine Rolle, weil der Film so überdreht und überzeichnet ist, dass ich sag mal, dass man schwer einschätzen kann, was ist eigentlich der situationsangemessene Schauspiel. Und gemessen daran, dass ein bisschen drüber eigentlich gut ist, finde ich, macht er das auch gut. Aber ich finde es insgesamt schwer, hier irgendeine Schauspielkunst zu bewerten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist überhaupt nicht das, worum es in dem Film geht und worauf es irgendwie ankommt. Und da könnten auch Leute, die nicht ansonsten nicht so viel können, auf jeden Fall eine gute Figur machen.
Und tatsächlich, André, ist es ja so, dass der Film von Gordon und Huestner gar nicht mal so sehr ich nenne es jetzt mal Komödie angedacht war, sondern dass tatsächlich erst so richtig durch das Zusammenspiel von Jeffrey Combs, Bruce Abbott und von Barbara Crampton entstanden ist, durch deren Schauspiel, dass der Film so lustig ist, wie er dann jetzt ist. Und das liegt ja dann doch an den Schauspielern auch schon, ne?
Definitiv, ja. Ich sag ja, ich kann mir den Film aber auch schwer anders vorstellen. Allein durch den Score vor allem, wie gesagt.
Ja.
Und der wirkt halt so, der ganze Film wirkt so ein bisschen tollpatschig. Also nicht im Sinne der Inszenierung, sondern ne, wie so eine Slapstick fast schon, das ganze Ding irgendwie. Aber klar entsteht das vor allem natürlich auch durch Acting. Und ich sag ja, also Jeffrey Combs ist da halt einfach für mich, der ist halt so der Kuckuck-Wissenschaftler. So. Das macht er halt perfekt. Und ich weiß nicht, ob er es überhaupt anders kann, vielleicht eben auch nicht. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Film mal ernst werden sollte. Also so wie er jetzt zumindest ist, kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen.
Also es ist zumindest überliefert, dass es nicht so lustig angedacht war, wie es dann geworden ist. Also die haben da schon sehr ihre eigene Note reingebracht, die drei. Ich bin ja kein so großer Fan von Jeffrey Combs. Ich finde tatsächlich, es ist ein grauenvoller Schauspieler. Aber ich finde, hier funktioniert er trotzdem perfekt. Nicht, weil er gut schauspielt, sondern weil das, was er quasi schlecht macht, zum Beispiel diese stoische Mimik, die er die ganze Zeit hat, dass die in dieses Konzept des Films einfach perfekt reinpasst. Also ich glaube, man hat ihn häufiger richtig gecastet, so dass es nie so, nee, wie drücke ich es aus? Er wurde besser gecastet, als er schauspielen kann, so würde ich es mal ausdrücken. Aber hier im ersten Teil mag ich ihn tatsächlich auch ziemlich gerne. Ist ja auch sehr häufig, ne, wenn ihr den mal treffen wollt, ist auch sehr häufig auf Horror-Conventions und Film-Conventions unterwegs. Ist ja, wie gesagt, ist eine Horror-Ikone, André, ne? Kann man schon so sagen.
Ja, schon, auf jeden Fall.
Bruce Abbott, der spielt hier den Dan, der hatte mit den ersten beiden Reanimator-Filmen auch schon sein großes Karriere-Highlight. Der hat danach noch mehrere kleine Rollen gespielt, war oft Gaststar in TV-Serien, zog sich dann aber später vom Schauspiel zurück und hat dann eher als Architekt und im Kostümdesign gearbeitet. Wird hier übrigens, ich kann übrigens die deutsche Fassung des Films tatsächlich ausnahmsweise mal empfehlen, die ist wirklich sehr witzig. Und in der deutschen Fassung wird er von Christian Tramitz gesprochen, der hat tatsächlich auch schon Mitte der 80er Jahre Synchronarbeiten gemacht und finde ich ganz interessant. Das hört man auch raus, wenn man da ein bisschen genauer hinhört. Und dann, André, ich sag mal so, ist jetzt nicht ganz unsere Generation, aber wären wir vielleicht noch 10 Jahre jünger, also wir sind ja schon sehr jung, aber wären wir noch 10 Jahre jünger, nee, älter, Entschuldigung, total Unsinn, wären wir 10 Jahre älter, und also ich werde jetzt nicht damit sagen, wir sind schon sehr alt, und wären wir noch 10 Jahre älter, wir sind sehr jung, aber wären wir 10 Jahre älter, dann wäre, glaube ich, Barbara Crampton so, glaube ich, also war damals für die meisten Leute in den 80er Jahren für die Horrorfans schon irgendwie so ein bisschen der feuchte Traum, ne?
Ja, was? Das war die Megan Fox des 80s Horrors.
Okay, das ist jetzt deine Meinung. Das sehe ich jetzt anders, aber.
Na, ich stelle diesen Vergleich auf für die Allgemeinheit. Kann ja jeder seinen Kommentar auch geben.
Aber die ist, guck mal, auch eine absolute Scream Queen-Legende geworden. Also sie macht ja ihre Sache hier auch wirklich gut, finde ich. Und hat ja dann auch, das war ja auch die meisten Filme. Ja, From Beyond hat sie mitgespielt, ne? Castle Freak.
Ja, die hatten super vielen von den.
Chopping Mall ist jetzt kein Lovecraft, aber sie ist eben auch bis heute, sie hat zwischendurch mal so ein Break-up, wo sie, glaube ich, ein paar Jahre lang eher weniger gespielt hat, aber gerade so in den letzten Jahren, wenn ich so denke, so auch allein auf dem Fantasy-Filmfest, wie viele Filme da auch mit ihr liefen, Your Next, Suitable Flash vor 2 Jahren, Superhost, Jacob's Wife, zuletzt in der Stop in Yuma County zu sehen, also ist immer noch sehr aktiv, muss man auch, ich glaube, das können wir jetzt auch mal so sagen, also sie ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber sieht auch immer noch sehr jung aus und immer noch sehr gut aus und wie gesagt, damals, ich weiß nicht, Theresa, dürfen wir das sagen, dass sie damals schon ein heißer Feger war? Ist das okay für dich?
Ja, finde ich, kann man sagen. Ich habe das auch, glaube ich, schon über Leute hier gesagt, dass ich sie sehr attraktiv fand. Okay. Zum Beispiel, glaube ich, ich habe erst heute deiner Frau ein lustiges Leon Kennedy-Tanz-Umbrella-Video geschickt. Ja, ein Cosplay-Video. Ha, dachte ich auch so, damn.
Ja, aber andere gehst
ja,
du mit,
sie,
ne?
Und sie hatte ja auch eben natürlich auch keine Scham vor Nacktheit,
wie man ja, ja,
im Film gesehen ist, hat, ja. Ne? Und da gab es auch im From Beyond mit der SM-Szene und ja. So, ne? Da war sie ja sehr offen und ja, das haben wahrscheinlich die Horrorfans damals auf jeden Fall begrüßt. Nee, die ist super. Ich finde sie aber auch einfach super charmant.
Ja.
Und ich habe auch ganz oft schon gehört, dass die auch einfach persönlich einfach sehr nett sein soll, auch in Interviews und wenn man die irgendwie auf Conventions getroffen hat, dass sie einfach ein sehr bodenständiger, netter Mensch sein soll. Das glaube ich auch. Die ist einfach sehr sympathisch.
Ist auch zum Beispiel, ja, gebe ich dir recht, ich habe sie vor allem für Reden hören in The Search of Darkness Dokus, da kommt sie auch sehr häufig zu Wort und ja. Hat wirklich einen sehr horrorleidenschaftlichen Eindruck, einen sehr sympathischen.
Ja, die liebt das Genre schon, ja. Ja.
War allerdings nicht die Erstbesetzungswunsch, das war eine andere Darstellerin, ich weiß jetzt leider nicht, wie die hieß, aber die hat dann nachträglich sozusagen nach ihrem Casting ihre Rolle bzw. ihre Besetzung abgelehnt, weil ihre Mutter das Drehbuch gelesen hat und die war völlig entsetzt vor diesem Drehbuch und hat gesagt, meine Tochter spielt da nicht mit und deswegen hatte dann Barbara Crampton das Glück, diese Rolle hier einzunehmen. Die Rolle des Dr. Hills sollte übrigens von Christopher Lee gespielt werden, aber der hat dankend abgelehnt. Aber ansonsten.
Kann ich gar nicht verstehen.
Ich ansonsten schon mal als Resümee, André, finde ich, dass die Besetzung mit der stärkste Pluspunkt im Film ist. Also klar, wir können natürlich sprechen wir nachher noch über die Effekte, aber ich finde, die drei sind so ein tolles Gespann. Jetzt gar nicht mal so unbedingt als Schauspieler, aber im Zusammenspiel. Die haben so eine gute Chemie zusammen, obwohl die ja nie vorher zusammen gearbeitet haben, dass die ein unglaubliches Plus für den Film sind.
Auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass diese, wie du schon gesagt hast, wenn die Tonalität schon so beeinflusst wurde dadurch, dann merkt man erst auch, dass die dem Film wahrscheinlich wirklich diesen letzten Schliff überhaupt gegeben haben, damit er das wurde, was er eigentlich heute ist. Und dass die so prägend sind, das merkst du ja auch einfach im Film, weil alles zentriert sich ja um diese drei Figuren und um die drei Darsteller. Und das funktioniert super halt, weil die alle genau ihre Rolle ausfüllen irgendwie und die bringen da auch erst das Leben rein. Und deswegen, ich finde den Cast super. Ich mag also Crampton und Combs mag ich halt wieder beide total gerne. Und mir ist jetzt auch wieder mal aufgefallen, wie gut ich hier den Bruce Abbott hier auch finde. Der passt auch echt gut da als Sidekick. Wobei, er ist ja oft eigentlich auch fast schon Main-Character. Also Combs rückt ja teils sogar in den Hintergrund.
Ja.
Und Abbott ist ja eigentlich eher fast schon Lead, würde ich sagen.
Und auch wenn man zumindest die Figur, mit der die Zuschauer mitgehen sollen.
Genau. Und auch wenn man uns ihn jetzt nicht so kennt, finde ich auch, der passt da super rein, die drei super, super Trio da im Lead. Aber auch der David Gale als Hill auch super, weil der auch so eine schöne, garstige Art halt an sich hat.
Das wird der, glaube ich, im Nachhinein anders sehen, aber da sehe ich später noch was zu. André, führ uns doch bitte mal ein. Ich weiß, wenn man über diesen Film spricht, ist jede Wortwahl wird aufs, wie sagt man, auf Tellers Waage gelegt? Nee, auf die Goldwaage gelegt.
Ich führe dir was ein.
Ja, und wie geht's los im Film? Womit starten wir in Reanimator rein?
Der junge, sehr verschlossene Medizinstudent Herbert West hat in der Schweiz ein neuartiges Serum erschaffen, das totes Gewebe wieder zum Leben erwecken kann. Nach einem Zwischenfall flieht der auf dem Gebiet der Gehirnmedizin bewanderte West in die Vereinigten Staaten. Dort nistet er sich als Untermieter bei dem Medizinstudenten Dan Kane ein, dessen Freundin Megan die Tochter des Dekans der Universität ist. Im Keller von Kanes Wohnung richtet sich der zugezogene Kommilitone ein provisorisches Laboratorium ein, um seine Forschungen im Geheimen weiter betreiben zu können.
Ja, der Film beginnt ja schon eigentlich quasi mit so einer Splatter-Szene. Das ist noch in Zürich, spielt, glaube ich, der Anfang, wurde aber in den USA gedreht, aber es gibt zumindest dort ein paar deutsche Wörter zu lesen. Als quasi West dabei erwischt wird, wie er Experimente an Dr. Gruber durchführt, André. Und dann sehen wir Dr. Gruber und dem platzen einfach die Augen auf. Und das ist der Auftakt in dem Film.
Ja, ist mir auch wieder aufgefallen. Ich wusste nicht, dass er gleich am Anfang so eine Szene hat, aber ja, geht gleich rein. Macht gleich klar, was hier abgeht.
Das setzt quasi schon den Tenor perfekt ein. Was ich ausnahmsweise an dem Film tatsächlich auch künstlerisch ganz gut finde, sind wirklich die Opening Credits mit diesen, das ist mir vorher gar nicht, beim ersten Mal auch gar nicht so aufgefallen, mit diesen anatomischen Zeichnungen im Hintergrund und dem Reanimator-Theme quasi. Und das ist, sind natürlich beides Anspielungen an Hitchcock. Die Musik klingt sehr nach Psycho und natürlich diese Visualisierung der Opening Credits ist ganz klar Vertigo. Auch wenn ich tatsächlich bei der Musik auch immer ein bisschen am Freitag der 13. an Harry Manfredini denken musste. Aber ja, das ist so der Start in dem Film, es geht dann eigentlich ziemlich schnell voran. West geht in die USA dort und wir lernen aber erstmal Dan kennen. Quasi, das ist unsere, haben wir eben schon gesagt, Identifikationsfigur quasi. Ja. Oder und auch seine Freundin Megan, von der wir erfahren, dass sie eben die Tochter des Dekans der Universität ist. Und die beiden sind ein süßes Pärchen miteinander. Die machen sich zu zweit ein bisschen gemütlich dort. Und finde ich eigentlich erstmal den Auftakt durchaus charmant. Und ich habe den auch ein bisschen vergessen gehabt tatsächlich. Also jetzt nicht den Auftakt, sondern das, was schon in den USA passiert. Und konnte mich damit diesmal sogar auch ein bisschen besser anfreunden als beim letzten Mal, weil ich das irgendwie, ja, ich konnte mich mit Dan, Dan hat für mich funktioniert, Megan hat für mich funktioniert und dementsprechend hatte ich schon mal einen Anker für den Einstieg für mich.
Voll, also ging mir auch so, weil er ist einfach irgendwie ein netter Typ und sie ist irgendwie eine nette Person und hier haben wir dann halt nicht das Problem, dass irgendwie schon die Hauptfigur irgendwie ätzend ist oder so. Ja. Also für mich ist auch tatsächlich eher Dan die Hauptfigur, auch wenn er jetzt praktisch nicht der ist, um den primär die Katastrophe passiert.
Er ist jetzt nicht der, der auf dem Filmposter drauf ist. Ja.
Ja, genau. Und er ist halt auch nicht der, der eigentlich mit dem ganzen Stamassel irgendwie anfängt, sondern wird da ja irgendwie auf eine Art mit reingezogen. Aber für mich irgendwie, er ist so für mich die wichtigste Person trotzdem, weil ich glaube, ohne ihn würde der Film trotzdem nicht so gut funktionieren, weil es braucht, glaube ich, eine bodenständige Person dabei. Und ich muss auch sagen, ich mochte tatsächlich auch die Beziehung zwischen den beiden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die haben echt eine gute Chemie. Ja. Und die, also ich habe wirklich das Gefühl, so ja, denen kauft es richtig ab, dass die ein Paar sind, dass die sich richtig lieben und dass die sich richtig gerne mögen und eine wunderbare Zeit miteinander haben. Und es hatte da einfach irgendwie nichts Übergriffiges oder Ekliges, sondern einfach zwei Leute, die sich lieben und eine gute Zeit miteinander haben, was man ja auch schon anders erlebt hat, wo dann irgendwelche, ja, wo man dann irgendwie große Diskussionen und nein, ich möchte nicht und keine Ahnung, dass man das nicht hat, fand ich einfach echt super angenehm.
Ja, das klingt völlig so harmonisch und romantisch hier, völlig ungewohnt für dieses Podcast-Format. Aber gebe ich dir auch komplett recht, fand auch die beiden sehr schnuckelig zusammen. Wir müssen natürlich auch über dieses Poster der Band Talking Heads reden, was direkt über dem Bett hängt von Dan, was natürlich ein Foreshadowing ist auf spätere Ereignisse, die vor allem Dr. Hill betreffen. Das ist wirklich ein schönes Gimmick in dem Film. Ja, ich finde, die beiden funktionieren. Hast du genau perfekt zusammen gesagt. Und wie gesagt, auch so, man kann sich als, ich will jetzt hier nicht wie ein Lustmolch oder so wirken, aber man kann sich auch der Faszination von Barbara Crampton in diesem Film nicht entziehen. Sie wirkt auch so, ja, auch so wie das Mädchen von nebenan und man sagt so, das passt perfekt zu Dan. Also da muss ich sagen, das ist anders als die meisten Filme dieser Art, die ich kenne, beginnt der Film hier irgendwie noch normal. Also klar, wir haben jetzt schon diese platzenden Augen gehabt, André, aber ansonsten beginnt der Film eher, das könnte auch der Anfang von einem normalen Slasher sein oder von einer Teenie-Komödie oder selbst von einer Rom-Com könnte das der Anfang sein. Und das mag ich an dem Film, dass Gordon und Huston sich dafür entschieden haben, dass sie nicht den kompletten Film volle Kanne so auf Geschmacklosigkeiten gehen, sondern dass sie es schaffen, dass sie Figuren hier im Film haben, mit denen man echt auch wirklich richtig mitfiebern kann.
Ja, und er ist auch ab eben von solchen berüchtigten Szenen eben dann, wo wir später noch sprechen, ist er eben auch dann recht frei von eben unnötigen Anzüglichkeiten und so. Wie du vorhin schon gesagt hast, es fallen nicht ständig irgendwelche dummen Sprüche und sowas, sondern er ist da relativ organisch und lässt die da eben einfach sein und einfach Figuren sein und gibt den Figuren halt eine Menschlichkeit und die haben so den Alltag, die haben ihre Probleme, die haben ihre Agenda und das ist alles glaubhaft so und das funktioniert, finde ich, auch sehr, sehr gut, ja. Und der Film lässt sich halt, ich meine, er ist eh recht kurz, er nimmt sich aber am Anfang dann zumindest die Zeit, auch das zu etablieren und finde auch, dass das gut funktioniert, ja.
Ja, Und lustigerweise ist das genau der Punkt, der mich dann, weil wir werden heute nicht über Teil 2 und 3 großartig reden, beziehungsweise fast gar nicht, aber ich habe sie mir trotzdem mal angesehen und ich finde, das ist genau der Punkt, den du eben gerade genannt hast, der bei Teil 2 und Teil 3 schiefgegangen ist, weil der hat dann nämlich diese unangenehmen Anzüglichkeiten drin, wo du halt schon merkst, so, boah, ey, das ist schon echt krass misogyn und sexistisch, was da passiert, so, das ist jetzt genau drin, damit irgendwelche Männer da so vorsitzen vor dem Film, so, und das hat der erste Teil irgendwie noch gar nicht, der ist da durchaus ein bisschen subtiler und hat ein bisschen mehr Charme, aber habe jetzt auch irgendwie Usna und Gordon das Drehbuch alleine zugeschrieben, hat natürlich auch Dennis Paoli mitgeschrieben, der, glaube ich, für alle Filme oder fast alle Filme von Stuart Gordon die Drehbücher geschrieben hat. Aber ja, finde ich ein sehr guter Auftakt. Hat auch trotzdem schon ein paar eklige Szenen bei, da dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wahrscheinlich, weil ihr den Film ja auch gerade gesehen habt, als diese Szene, als dieses komische, ich nenne es jetzt mal Wattestäbchen, in die Stirn dieser einen Leiche eingeführt wird. Könnt ihr euch daran erinnern?
Ja. Ja.
Vorne so halb im Hirn rumgebohrt.
Das ist ganz auch weird.
Richtig eklig, ja.
Weil eigentlich ist es ja nur eine Kleinigkeit und man sieht ja auch, das ist ja gar nicht explizit im Grunde, aber trotzdem ist es so komisch, einfach so ein Wattestäbchen großes Loch im Kopf zu haben und da gibt einfach irgendeiner so ein Stäbchen. Es ist so eigenartig einfach und das hat mir so richtiges Unbehagen ausgelöst irgendwie, obwohl es ja eigentlich gar keine krass gorige Szene ist, dass dann das Blut rausspritzt oder so. Ja, ist irgendwie so ganz skurril einfach.
Ja, und wer die Medical School, auf die Dan quasi geht und dort studiert, wiedererkennt, ja, hat recht, das ist tatsächlich auch das Cyberdyne Headquarter aus Terminator 2. Könnt ihr euch ja mal im Bildvergleich anschauen. André, wie geht's weiter?
West macht sich schnell beim alteingesessenen Gehirnspezialisten Dr. Hill unbeliebt, als er dessen veraltete Methoden in Frage stellt und ihn des Diebstahls von Forschungsarbeiten bezichtigt. Der eigenbrötlerische Untermieter ist auch Megan sofort unsympathisch, die sich nach ein paar Tagen in ihrer Meinung bestärkt fühlt, als sie ihre vermisste Hauskatze in Wests Kühlschrank findet. Noch in der gleichen Nacht wird Kane Zeuge, wie West, der zuvor dem verwendeten Tier eine leuchtend grüne Flüssigkeit ins Gehirn injizierte, die besagte Katze zu neuem Leben erweckt. Doch unglücklicherweise ist sein animalischer Proband hinterher extrem aggressiv und angriffslustig, sodass die beiden Männer gezwungen sind, das Tier erneut zu töten.
Mich hat überrascht, dass, also ich hatte den Film schon irgendwie, ne, deswegen habe ich ja auch vorhin schon gesagt, schon als eklig und auch als relativ brutal in Erinnerung. Aber ich muss sagen, diese Gehirnobduktionsszene dort, als Dr. Hill da diese Leiche skalpiert und die Schädeldecke aufsägt, das hat mich, André, dann doch ein bisschen noch mal, also ich will jetzt nicht sagen schockiert, aber überrascht, weil das hatte ich so nicht in Erinnerung und das ist ja schon recht heftig und eklig. Ist jetzt natürlich nicht so krass wie, welcher Saw-Teil war das? Saw 6? Weiß ich gerade gar nicht, was Saw 5 oder Saw 6?
Ich glaube 6.
Ja, 6, ja, ne, mit dieser krassen Gehirn, boah, aber so, aber fürs Jahr 85 kann das schon ganz gut mithalten. Also das fand ich richtig ekelhaft, muss ich gestehen. Gerade ja, dieses Skalpieren, boah.
Ist gut getrickst immer noch, auf jeden Fall, ja. Und halt auch wieder in diesem medizinischen Kontext, ne? Das ist halt, es sammelt immer auf Witz, wie der Kontext, finde ich, ist, weil wenn du halt so einfach so eine übertriebene Splatter-Szene hast, wo irgendwie so ein Zombie-artiges Wesen irgendwie auseinandergenommen wird oder einen Kopf abgeschlagen kriegt, so easy. Aber in so einer medizinischen Kontext dann schon wieder, finde ich es auch immer so ein bisschen unbehaglich und da kriegt es mich auch mehr. Ist auf jeden Fall schön, echt schön eklig inszeniert und der Effekt ist auch immer noch heute ganz gut.
Und dann ist das geschehen, was mich am meisten jetzt im Rewatch überrascht hat. Und zwar, weil ich den, das glaube ich, scheinbar irgendwie vergessen hatte. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, dass, also Herbert ist ja, Theresa, schon eine sehr ambivalente Figur. Und das hatte ich vergessen. Für mich war das immer absolut der Oberschurke in diesem Film, der Böse. Und ich hatte völlig vergessen, dass das ja gar nicht der Fall ist, sondern dass er ja mit Dan zusammen schon auf so eine, auf ihre ganz verschrobene Art und Weise irgendwie ein nettes Team-Up ergeben. Und das hat mich irgendwie dieses Mal doch sehr begeistert. Ich finde gerade diese Gegensätze, die beiden auch haben, das funktioniert blendend. Und ich hatte das komplett anders in Erinnerung. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
Also ich muss sagen, vor allem so in den ersten, 10, 15 Minuten fand ich ihn wirklich unerträglich, weil er einfach arrogant ist und drüber ist und irgendwie gar kein Gespür für die Situation hat und da irgendwie rummault und irgendwie passiv-aggressiv die Leute anscheißt, vor allem halt eben den Doktor selber, wo ich mir dachte, diese eine Szene, wo dann eben die Skalpierung gezeigt wird und er dann irgendwie ihn anschreit, ja, was sie hier erzählen und bla bla bla. Und danach noch so die ganze Zeit irgendwie so Stift durchbricht oder so. Ich dachte, was ist mit dir? Kannst du dich nicht benehmen irgendwie? Man kann ja auch irgendwie anständig Kritik äußern. Naja, also fand ich sehr anstrengend und auch unangenehm als Charakter. Und gleichzeitig kann man ihn ja dann vor allem im Verlauf ja auch verstehen. Wenn ich jetzt etwas entdecken würde, womit ich Menschen wiederbeleben könnte, würde ich auch nicht sagen, ach, lass ich mal links liegen, so wichtig wird es schon nicht sein. Also ich kann ja schon auch verstehen, wo dieser Antrieb, dieser starke von ihm herkommt, weil es natürlich eine heftige Sache ist irgendwie, wenn man sowas irgendwie herausfindet, ne? Ich finde ihn aber trotzdem eher nervtötend als in irgendeiner Form sympathisch. Glaube aber auch, dass die Kombo aus beiden am Ende der Schlüssel zum Erfolg ist, weswegen ich auch meinte am Anfang, dass ich glaube, dass Dan genauso essentiell für den Film ist, weil es brauchte, glaube ich, dann einen Gegenpol zu. Und gleichzeitig verstehe ich, was du meinst. Sie werden dann ja schon auf eine Art auch irgendwie Freunde und ein Team, obwohl man es erstmal eigentlich gar nicht glauben sollte. Und das funktioniert dann schon auch, aber ich glaube, sie funktionieren halt auch nur als Team. Ich glaube, alleine wäre der Film anstrengend bis zum geht nicht mehr gewesen.
André, wie siehst du das? Wie hat das ungewöhnliche Team Dan und Herbert für dich funktioniert?
Die Theresa auch sagt, genau, sie müssen ja trotzdem dann zusammenarbeiten, weil sie nicht anders können. Und das funktioniert dann besser, als man denkt. Aber zunächst ist es auch schon so, also wie gesagt, ich mag Combs und ich finde auch in der Rolle geht er für mich voll auf, weil es perfekt zu ihm passt. Dieser exzentrische, sich auch so einfach natürlich für Gott haltende Wissenschaftler. Aber er, wie gesagt, er ist auch ja trotzdem so quirky und total drüber und eigentlich auch, also er probiert ja auch nur aus, ne? Er hat ja auch keine Ahnung eigentlich, was er da macht.
Ja, ja.
Er ist zwar smart offensichtlich, hätte dieses Serum nicht erfinden können, aber er macht ja auch einfach und guckt mal, was dann passiert. Also er macht ja einfach nur Live-Testing und ist dann selber natürlich überfordert auch von dem, was passiert, weil er damit natürlich gar nicht rechnet. Er versucht es zwar immer so runterzuspielen, aber er wird ja auch nicht mehr Herr der Lage so richtig alleine. Und das mag ich dann auch. Und wie gesagt, und dann sind sie halt so gezwungen, das Team abzumachen, um nachher dann eben die Gefahr irgendwie zu bannen. Und deswegen, ich verstehe schon, dass er nervig ist. Das soll er, glaube ich, auch sein. Und dass er auch zu viel sein kann. Aber ich mag ihn schon, ich mag den Charakter schon sehr gerne. Und ich mag es, wie Combs ihn spielt. Und ich mag es auch eben dann im Duo eben. Und ja, wie gesagt, dass es ambivalenter ist, als man zunächst denkt, mag ich halt auch. Dass er eben nicht einfach nur das Böse, der Böse ist, sondern es gibt halt auch noch jemand Böseren und er ist halt im vielleicht auch von Natur aus gar kein Antagonist, sondern eigentlich will er prinzipiell Gutes schaffen, er will den Tod überwinden, nur wie gesagt, er hat dabei ein narzisstisches Problem, nämlich, dass er sich einfach für absoluten Übermenschen hält und das wird ihm ein bisschen zu Verhängnis.
Ja, das stimmt total.
Aber er hat für mich auch in dem Part die allerbeste Szene, mit einer der besten Szenen im Film ist, wenn sie die tote Katze im Kühlschrank finden. Und er kommt ja dann wieder, er war ja nicht in der Wohnung.
Ja.
Und kommt ja dann wieder und sie machen ihm natürlich mega die Vorwürfe, ey, was ist denn hier passiert und so und überhaupt und wie kannst du nur? Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob sie ist oder er, aber sagen dann zu ihm so, warum hast du mich nicht angerufen oder so mir und das gesagt, was hier passiert ist und so. Und er so sagt dann ja so, ja, was hätte ich denn machen sollen? Ich habe es im O-Ton geguckt, sagt er dann what should I have said? Cat's dead, details later. Also so, die Katze ist tot, details später. Das ist so eine geile Szene, ich musste wieder so lachen, weil er dabei auch so krass trocken halt ist und das mag ich.
Ja, das stimmt. Ja, das ist schon witzig. Was mich auch sehr positiv gestimmt hat, Theresa, ist nochmal die Figur von Megan. Weil jetzt unabhängig davon, dass sie irgendwie blendend aussieht, ist ihre Figur halt auch echt cool geschrieben, weil sie eben nicht irgendwie die Damsel in Distress ist, sondern sie ist eigentlich zu Beginn, sie ist halt irgendwie die cleverste Figur im ganzen Film, weil sie natürlich, auch wenn wir jetzt vielleicht Herbert West im Verlauf des Films irgendwie beginnen zu mögen, ist er ja trotzdem jemand, der im Endeffekt für ihren Freund, für Dan ja nur Probleme gebracht hat. Und das weiß sie auch schon relativ am Anfang. Und ihre Cleverness, die sie da an den Tag legt, die zeigt sie eigentlich auch den ganzen Film über. Und das mochte ich sehr, dass sie von Anfang an quasi den Durchblick hat. Das fand ich eine richtig gut geschriebene Frauenfigur.
Ja, voll. Also, wenn das mein Mitbewohner gewesen wäre, ich hätte die Krise bekommen. Also, ist wirklich der schlechteste Mitbewohner des Jahres wahrscheinlich. Aber ich frage mich halt auch, ob man da vielleicht auch, weiß ich nicht, als Frau noch mal ein anderes Gespür auch einfach für hat, welche Männer suspicious sind und welche eher nicht. So. Also, dass man da vielleicht auch eher denkt, boah, irgendwas stimmt mit dem nicht. Oder man hat vielleicht nicht den Luxus, es ausblenden zu können, sag ich mal, das mit dem, was nicht stimmt. Weil er, bei Dennis ja so, ja, ach, nee, der ist ein bisschen komisch, aber ach, der ist doch nicht schlimm so mäßig. Und sie weiß, ahnt ja schon, doch, irgendwas stimmt mit dem Typen ganz und gar nicht. Und finde ich eigentlich, kann ich mir vorstellen, ist auch tatsächlich eine realistische Szene, dass sich das genauso ungefähr zuträgt, dass irgendwie der Kerle, den man am Start hat, einen dubiosen Mitbewohner hat und der ist halt so, ja gut, den sehe ich halt nur alle 2 Wochen und irgendwie kommen komische Geräusche aus dem Keller, aber naja, tut ja keinem weh so mäßig, ne? Ja, ich mag sie auch echt gerne, weil sie sich da halt auch nicht zurückhält und dann halt ist, nee, du, ich gehe jetzt auf die Suche nach der Katze, ist mir scheißegal, was du machst, aber ich möchte jetzt wissen, was mit der Katze los ist. Und das finde ich schon auch einfach sehr sympathisch, dass sie sich da auch so ein Stück weit ihr Glück selber in die Hand nimmt. Ja, mag sie auch echt gerne.
Ja. Erstmals wurde hier für einen Film auch sogenanntes Glowstick, also wie heißt das denn auf Deutsch? Leuchtstäbchen. Flüssigkeit benutzt im Film hier als das Reagent Mittel. Finde ich auch, gibt immer so einen schönen Farbton ab. Sieht einfach auch gut aus und ist ja auch irgendwie der Farbcode des ganzen Films geworden. Aber jetzt ist das mit der Katze passiert, André, aber was ist danach geschehen?
Anschließend berichtet West seinem erstaunten Mitbewohner von seinen geheimen Forschungen und bittet ihn um Unterstützung. Doch Dan bleibt skeptisch, sodass West die übel zugerichtete Katze erneut mit Hilfe seines Serums reanimiert. In diesem Augenblick betritt die schockierte Megan den Raum. Sie wird so unfreiwillig Augenzeugin der Reanimation tierischer Zellen. Der missgünstige und eifersüchtige Professor Dr. Hill, der insgeheime Gefühle für Megan hegt, manipuliert den Dekan mittels seiner hypnotischen Fähigkeiten, sodass West und Kane von der Fakultät verwiesen werden. In ihrem Ehrgefühl gekränkt, beschließen die beiden Männer, Wests Experimente in Eigenregie auf verstorbene Menschen auszuweiten. Dabei gehen die beiden Männer zunehmend rücksichtsloser vor. Sie beleben sogar den zuvor äußerst brutal getöteten Dekan Halsey wieder. Entgegen ihrer Annahme sind ihre wiederbelebten, klinisch toten Testpersonen jedoch mordlustige Bestien, die umso instinktiver werden, je länger sie unter den Toten weilen.
Ist es denn schon ein Zombie-Film, André?
Das wollte ich auch fragen. Ha!
Für mich ist das ein Zombie-Film, ja. Das sind Zombies.
Diskutiert.
Sie sind tot und werden reanimiert und sind aber eigentlich wandelnde Leichen, weil sie keinerlei, also sie können zwar noch stehen und rumlaufen, aber das war es dann auch.
Außerdem haben sie ja auch keinen Infekt, also die sind ja mit nichts infiziert oder irgendwie krank. Also aber das würde ich auch sagen. Eindeutig ein Zombie-Film, bitte?
Ja.
Aber injiziert.
Ja, aber nicht
spielt das
infiziert.
Dann eine Rolle? Weil wenn eine Injektion für die Wiederbelebung.
Ja, aber er hat ja kein Virus gespritzt.
Nee. Und sie waren halt tot.
Okay, aber was wäre hypothetisch? Sie wären tot und das, was sie wiederbelebt, ist irgendwie ein Parasit, ein Virus, also halt irgendwie irgendwelche Viecher, die reinkommen, die dann wiederbeleben. Wären es dann offiziell Zombie-Infizierte? Fragen über Fragen.
Fragen.
Zombie-Film.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das denke ich im Zweifel immer.
Ich muss gestehen, ich fand den Film hier so in diesem Mittelpart ein bisschen zu talky, ehrlich gesagt. Also da ist mir dann doch ein bisschen viel Gelaber, Exposition bei gewesen. Und ich habe mich ein bisschen gelangweilt, Theresa.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe nicht die Variante mit den zusätzlichen Szenen gesehen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe auch die Unrated, die kurze, geguckt. Ja.
Genau, ich habe die halt nachgeschaut. Deswegen war ich mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht auch daran lag. Muss aber tatsächlich sagen, dass ich das gar nicht so wahrgenommen hat. Also, dass die da irgendwie zu viel gesprochen haben. Ich habe schon das Gefühl, da passiert eigentlich ständig irgendwas. Also, den Eindruck würde ich jetzt tatsächlich nicht teilen.
Ich glaube, es lag auch ein wenig an den beiden Charakteren von Dr. Hill und Dekan Halsey. Die beiden fand ich zum Beispiel sowohl die beiden Schauspieler dahinter als auch die Figuren, die fand ich längst bei weitem nicht so interessant und gut gemacht wie unsere drei Hauptfiguren. Vielleicht lag es so ein bisschen daran. Je mehr Screentime die anderen bekommen haben, desto uninteressant fand ich, glaube ich, immer die Szenen im Film.
Hm, ja, da wird auch sehr viel, da wird sehr viel aufgebaut, ne? Später fürs Finale halt. Da müssen einige Leute halt erstmal dann sterben, um wiederbelebt zu werden, weggesperrt werden. Da gibt es halt ein bisschen so, ja, Hinterrücksmachenschaften und das wird alles noch ein bisschen evil aufgebauscht und diverse Figuren oder beziehungsweise dann eben untote Figuren hier und da positioniert, um schon mal so aufs letzte Drittel und Finale hinzuarbeiten. Das fällt halt ein bisschen auf, das stimmt. Langweilig fand ich es aber nicht.
Es gab ja ursprünglich so einen Subplot, den sie ja, also der dezent, das haben wir eben auch gehört, André, bei der Inhaltsangabe, der dezent vorhanden ist, aber ziemlich rausgeschnitten oder rausgeschrieben wurde. Ich glaube, rausgeschnitten eher, weil gedreht wurde das alles. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zum Beispiel in der Integralfassung wieder mit drinne ist, weil die habe ich jetzt nicht geguckt, kann aber sein. Hier wird es halt nur angedeutet im Unrated, dass eben Dr. Hill ja diese Mind Control beherrscht. Was er ja auch Dekan anwendet. Und das ist ja so, eigentlich glaube ich, in der ursprünglichen Fassung, oder zumindest in diesen Szenen, die dann für die R-Rated wieder eingefügt wurden, wird das ein bisschen deutlicher. In dieser Unrated-Version, in der gängigen Schnittfassung, kommt das irgendwie nicht so gut rüber. Und ich glaube, das hat mich auch immer so ein bisschen verwirrt. Also ich glaube, das kann auch Leute verwirren, dass plötzlich der da Mind Control, also Gedankenkontrolle anwenden kann oder hypnotische Fähigkeiten, wie es bei dir eben im Text war. Ich glaube, das kommt nicht gut genug rüber zum Beispiel, weil das würde die Figur von Dr. Hill irgendwie auch interessanter machen.
Ja, wie du halt sagst, es wird zwar eingesetzt, du kriegst es aber weder erklärt, noch wird es als richtiges Trademark von ihm etabliert und es kommt ja auch nie wieder vor.
Also ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Also weil das für mich es passt, das gibt so eine, also natürlich hat der Film ja was Übernatürliches, weil, ne, ist ja klar, mit dieser Zombie-Fizierung und der Wiederbelebung und so weiter. Aber die Gedankenkontrolle ist für mich nochmal eine andere Ebene von Übernatürlichkeit und das gibt der Film für mich irgendwie gar nicht hier eigentlich.
Nee, voll also, nicht. Vor allem, weil sie ja trotzdem alle Wissenschaftler sind.
Ja.
Also ich habe diese Szene gesehen und ich glaube, die ist auf der Scheibe, die ich habe, ist die bei der Rubrik Integral mit drauf gewesen. Das müsste in der Integralfassung vermutlich drin sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich kann jetzt schlecht den Fernseher anmachen.
Da
war es
in der Unrated-Version gar nicht bewusst genannt. Ne? Da wird es nur so, da sieht man nur so kleine Fetzen von, dass genau. Wenn man es weiß, dann sieht man diese Fetzen und wenn nicht, kriegt man es gar nicht mit. Aber stimmt, im Integral-Cut war das dann was da präsenter, glaube ich.
Genau, und da redet er praktisch in der Szene mit dem Dekan und redet ihm halt praktisch ein, dass Dan schlecht für seine Tochter ist und da habe ich es eher als Art Hypnose verstanden. Also nicht Gedankenkontrolle, sondern als Hypnose und dann, dass darüber dann praktisch, ja, dass der dann glaubt, es ist halt wahr. So, so habe ich es verstanden, dass es eher eine Hypnose ist in dem Sinne. Weil er ist ja trotzdem, wenn er Gedanken kontrollieren könnte, müsste er es ja gar nicht sagen. Dann würde er was denken und der andere würde es auch denken. Aber
genau, deswegen, es ist eher eine Art Hypnose, ja.
Ja, so hatte ich es verstanden. Aber
kann natürlich auch sein, dass es filmisch so dargestellt ist, weil damit die Zuschauer raffen, was passiert. Wenn du kannst ja nicht Gedanken im Film so darstellen quasi. Also wenn der Dr. Hill jetzt den Dekan einfach so angucken würde, so angestrengt.
Ja, also, wisst ihr, was ich meine? Wäre auch komisch, ja. Ich meine, sich auch so, hä, was ist mit ihm? Nee, aber ich bin da trotzdem auch bei euch, dass es komisch ist irgendwie und auch wenig sinnig und irgendwie gefühlt nichts, außer vielleicht das Ende so ein bisschen dazu beiträgt. Aber ich glaube, auch das Ende hätte man irgendwie anders lösen können, dass es diesen Story-Arc nicht gebraucht hätte, weil den raff ich ehrlich gesagt auch nicht. Und dann wiederum denke ich mir so, na, wer interessiert sich eigentlich für die Story? Ist eigentlich auch egal.
Das sagst du häufig momentan.
Ja, ist eine gute Story für einen Film auch einfach nicht so wichtig. Vielleicht ist das einfach so für mich.
Also ich sage auch, dass die Audiovisualisierung wichtiger ist als die Story, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Episode.
Ja.
Eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich jene, als sie diesen ersten Typen dort im Leichenschauhaus reanimieren, diesen muskelbepackten Typen, der dann aufsteht und erstmal auf die beiden losgeht und West ihn dann quasi mit der Knochensäge erst wieder außer Gefecht gesetzt bekommt. Und das richtig Interessante, André, in dieser Szene ist, dass der Typ, den sie dort reanimieren und am Ende dann wieder umbringen, das ist das Stunt-Double beziehungsweise das Stand-In von Arnold Schwarzenegger. Und wenn man, also aus den 80er Jahren, und wenn man das weiß, dann sieht man das tatsächlich, dass der perfekt auch irgendwie Arnold von hinten sein könnte, irgendwie ein Terminator-Film oder irgendwie sowas. Der hat auch diese Muskeln, diese Frisur und auch dieses Körper, das passt perfekt. Fand ich kleine lustige Randnotiz. Also falls ihr den Film jetzt zum ersten Mal seht, könnt ihr ja drauf achten. Das ist ganz witzig, ja.
Hypothese, wenn das gleiche Labor war wie in Terminator 2. Vielleicht ist er einfach noch da gewesen und die waren so, hey du, magst du dich doch mal kurz hinlegen? Wir haben ja noch eine Szene, du passt da gut rein. Aber ich fand es auch lustig, weil der macht so richtige Wrestler-Moves. Ich habe mich auch gefragt, ob der Wrestler ist. Stimmt. Also bei breit ist er auf jeden Fall, aber ob er halt auch, weil er die wirklich da so richtig hochnimmt und runterschleudert, das fand ich schon auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Sehr cool. Ja, wie fandet ihr denn die Story-Entwicklung? Ihr merkt, ich bin bei diesem, also jetzt kommt es ein bisschen durch. Jetzt versuche ich die Folge runterzuziehen. André, was gefällt dir? Sag mal Sachen, die dir gefallen.
Mir gefallen.
Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über die Splatter-Szenen jetzt geredet, die jetzt auch zu diesem Zeitpunkt stattfinden.
Ja, genau. Mir gefallen ab hier jetzt auch der Anzug des Tempos, sag ich ja, dieses Wahnsinns, der langsam Einzug hält. Das ist langsam entgleitet alles. Das mag ich sehr in dieser Phase.
Ist das ein Lovecraft-Motiv?
Nicht per se. In der Geschichte schon, ja. Aber das wird halt nicht so aufgebaut. Das ist viel subtiler. In der Lovecraft-Geschichte ist das alles viel subtiler und nicht so aufgeregt. Aber ja, dieses Entleiten hier, dass du merklich spürst und siehst, dass alles ihn so langsam entleitet und trotzdem, wie gesagt, West ja immer so tut, als hätte er alles unter Kontrolle.
Ja.
Das mag ich total gerne hier. Auch die Szene, wo sie da im Leichenschauhaus da in dem Leichenraum eingesperrt sind und ja eine passende Leiche finden wollen. Und draußen kommt dann schon jemand und sie da irgendwie die Leichen umwerfen und hast du nicht gesehen. In der Zeit sputzen sie ihn aber ja schon, den sie finden. Oder auch, wo sie durch die verschiedenen Leichen so angucken, dann so, nee, zu zermatscht, nee, verbrannt. Das sind schon gute Sachen dabei. Und dann natürlich halt aber eben auch eben diese besagten Auseinandersetzungen, die Kämpfe, in Anführungszeichen. Und wie sie dann eben die Zombies wieder platt machen und dann eben und da alles eben so nach und nach eskaliert und wer dann noch alles infiziert dann eben wird, beziehungsweise stirbt und reanimiert wird. Dass du natürlich auch dann die Fallhöhe hast, dass das eine dann natürlich der Vater von Megan ist und so weiter. Also da entspinnt sich ja so das ganze Konstrukt, wie gesagt, was sich dann eben hin zum Finale schon aufbaut. Das mag ich schon. Und vor allem eben, wie gesagt, die Einzelsequenzen auf jeden Fall, auch die Splatter-Szenen hier sind gut, aber eben vor allem dieses Entgleiten des Ganzen aus ihren Händen.
Ich mag es auch, und es zieht sich ja durch die komplette Reihe, wie Jeffrey Combs auch immer, also der ist ja so gewissenlos, dass er die Leute auch immer unter Druck setzt, so von wegen so, ey, Dan, du musst dich schon entscheiden. Die Leichen werden jetzt auch nicht mehr frischer, ne? Also gib mal Gas beim Entscheiden. So, das ist gefühlt bei jedem Teil so, dass ja die Leute immer so, die denken so, oh Gott, was können wir nur machen? Wir können doch jetzt niemanden hier wieder animieren. Nur gib Gas, die verfaulen sonst so, ne? Im Sinne, der setzt sich auch immer alle unter Druck, die Leute. Und ich finde, das kommt so ein bisschen durch. Also Jeffrey Combs bringt da auch so einen richtig krassen Camp in diese Rolle rein und Camp-Faktor rein. Und das macht dann auch wirklich Spaß. Und da ist es dann, wie gesagt, das war das, was ich meinte. Das ist dann auch egal, ob Combs ein schlechter Schauspieler ist oder ein guter. Es funktioniert einfach genauso, wie er ist in dieser Rolle. Und deswegen ist das auch ziemlich gelungen, ja.
Er macht die Rolle schon zu seinem so. Auf jeden Fall.
André, wie geht's weiter? Wie kommen wir zum Ende?
Für dich am liebsten schnell.
Nein.
Professor Dr. Hill erfährt bald von der Existenz des geheimnisvollen Serums, das er sich mit Hilfe seiner Fähigkeiten eigennützig sichern will. Doch West ist nicht bereit, seine Erfindung abzugeben. Er enthauptet kaltblütig den Professor mit einer Schaufel und testet sein Serum separat an Schädel und Torso der zuvor getöteten Lehrkraft. Die beiden abgetrennten Körperteile entwickeln daraufhin ein sonderbares Eigenleben, erwecken ihrerseits weitere getötete Körper und scharen so eine Gruppe kräftiger und willenloser Untoter um sich, die alle von Hill gelenkt werden. Am Ende des Films versucht Hill, seine angebetete Megan zu entführen. Es kommt zu einer eskalierenden
und Moment, das ist, ich finde, das ist, was jetzt kommt, ist faszinierend formuliert für das, was tatsächlich passiert. Aber lies mal weiter.
Es kommt zu einer eskalierenden und kaum überschaubaren Situation zwischen dem Entführer mit seinen untoten Schergen sowie der Gruppe um West, Kane, Megan und dem klinisch toten Dekan Halsey. Megan findet in dem Handgemenge in einem Fahrstuhl den Tod. wird aber in der letzten Szene des Films vom liebestollen Kane augenscheinlich mit einer Injektion des neongrünen Stoffes reanimiert.
Das haben sie schön umschrieben dafür, dass es dort, also was... was Hills Kopf da zum Beispiel alles anstellt, unter anderem mit Megan. Eine eskalierende, kaum überschaubare Situation.
Ja, das klingt ein bisschen wie so Helms Klamm.
Ja.
In einem Krankenhaus oder in einem Labor.
Ich liebe, also erstmal, ich mag den Schaufelkill an Dr. Hill, aber ich muss jetzt einfach über die für mich lustigste Begebenheit im Film reden, und das ist jene Szene, in der Dr. Hill mit diesem Plastikkopf versucht in das Labor da reinzukommen und draußen der Security-Mann sitzt und der läuft ja dauernd weg und immer mit vorher mit seinem Erotikmagazin und es soll, und wenn man da genau drauf achtet, merkt man das auch, dass es so gedacht war von Gordon und Usner, dass der die ganze Zeit zum Masturbieren auf Klo geht und deswegen immer nie an seinem Arbeitsplatz sitzt, und das finde ich ulkig. In der Kombination mit dessen, dass Dr. Hilde auch noch dieses Ohr verliert, dieses Plastikohr von ja. das ist wirklich super tierisch witzig, muss ich gestehen. Da habe ich sehr laut gelacht.
Ja, mag ich auch sehr.
Hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber Theresa, wir kommen nicht drum rum, um über die kontroverseste Szene des Films zu sprechen. Und das ist jene Szene, in der Dr. Hills Kopf quasi versucht, Megan zu vergewaltigen, was hier eher angedeutet wird, aber natürlich schon irgendwie da ist. Und ich hatte ja euch eingangs erzählt, dass David Gale, glaube ich, im Nachhinein nicht so über diese Szene so gerne spricht, also der Dr. Hill-Darsteller, weil das angeblich, so ist es überliefert, diese Szene, als die Frau von David Gale das gesehen hat, sie die Scheidung eingereicht hat von ihrem Mann, also dem Schauspieler.
Kann ich verstehen, auf eine Art, tatsächlich.
Ich meine, also, aber es ist eine Schauspielrolle, ne? Also
ja,
das ist ein Job. Also,
ich finde, ja gut, aber keine Ahnung, man kann auch als Forscher irgendwie Tiere an Tieren arbeiten zum Beispiel und irgendwelche Tiere quälen, oder man kann es halt irgendwie sich einen anderen Forschungsjob suchen.
Okay.
Also
wenn das ein Job ist, dann...
Ja, ich meine, da gibt es ja schon auch immer ein bisschen Spielraum, was für Rollen man annimmt und so. Naja, also ich finde die jetzt trotzdem, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich glaube, es gibt schon auch Filme, wo ich mir denke, wenn mein Partner damit spielen würde, Tschüssikowski. Möchte ich nichts mit zu tun haben.
Also ich sag mal so, André, wenn ich die Ehefrau von David Hess gewesen wäre früher, dann hätte ich vielleicht mal drüber gedacht, nachgedacht, mich von meinem Mann scheiden zu lassen. Aber das hier, also das ist natürlich eine üble Szene, und sie ist wirklich, wirklich geschmacklos, auch wenn sie natürlich nicht besonders grafisch am Ende wird. Aber es ist ja so, dass Barbara Crampton da nackt auf diesem Seziertisch dort liegt, OP-Tisch. Und naja, wer den Film kennt, weiß Bescheid, aber ich finde, das ist so noch im Rahmen von, also es ist, Comedy ist es ja nicht, auch wenn es als Comedy gedacht ist, aber ich finde das, also.
Es ist ein bisschen unangenehm, es ist aber nicht, genau, es ist kein Last House on the Left so, es ist nicht so überinszeniert, so er küsst halt so ein bisschen ihren Hals, er küsst ihre Brüste und dann geht der Kopf halt so in den Schoß, und das ist ja, was nicht explizit gezeigt wird, sondern von der Seite eben so angedeutet.
Also ich verstehe den Unterschied schon auch, aber ich sag mal so, prinzipiell finde ich es nicht abwegig, bei manchen Sachen vielleicht auch zu sagen, also Kollege, was hast du dir dabei gedacht, ne? Und ich kann auch verstehen, dass er versucht...
Wer bringt das Geld nach Hause?
Also ich finanziere mich selber tatsächlich. Aber gut.
In den 80ern war das nicht so, mein Gott. Ich wollte gerade sagen, aber das war doch gerade auch in den News, ich glaube Charlize Theron war es, die hat doch darüber gesprochen, dass sie nicht mehr außerhalb Hollywood quasi datet, weil...
Die Scarlett Johansson war das.
Scarlett Johansson war es, genau, weil sie gesagt hat, dass eben, genau, zu viele Männer dann eifersüchtig werden, weil es eben beim Schauspielen auch manchmal zu intimen, sexuellen und generell halt Szenen gibt.
Die man, also sie wissen nicht, was der Job bedeutet.
Sie wissen nicht, wie das funktioniert, und deswegen datet sie nicht mehr außerhalb von Hollywood, weil andere Schauspieler können das halt nachvollziehen und sind da halt entspannter, ja.
Ja. Ja gut, aber ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen einer Sexszene und einer Vergewaltigungsszene.
Auf jeden Fall, wie gesagt, gar keine Frage. Ja. Ich meine, ich fand den Kontext gerade, das fand
ja,
ich
trotzdem voll. Sehr lustig. Ja, das stimmt, aber das, aber naja gut, ist glaube ich ein vielschichtiges Thema, und ob man jetzt dafür seinen Mann verlassen muss, weiß ich nicht, ist glaube ich Auslegungssache. Aber
wie fandst du denn die Szene?
Ich kann es verstehen. Ja, die ist halt einfach geschmacklos. Also ich finde, es ist natürlich trotzdem auch da, hätte ich tatsächlich gedacht, dass der Film, ich sag mal da, noch mehr rausholt. Ja, im Grunde genommen muss man ja sagen, okay, ja, er küsst sie, obwohl sie das nicht möchte, an Stellen, wo sie es wahrscheinlich noch viel weniger möchte. Aber es kommt jetzt ja nicht zu einer Penetration in irgendeiner Form. Und man sieht es halt auch nicht. Also der Film Also es ist natürlich trotzdem schlimm für sie, keine Frage. Ich möchte das jetzt irgendwie nicht ranken, was jetzt irgendwie schlimmer ist. Aber der Film schlachtet das nicht so aus, wie er es hätte tun können. Und auch das, die Szene, die wir jetzt halt haben, einfach nur mit dem Kopf, die hätte man ja auch noch viel expliziter und überdrehter und noch mehr irgendwie draus machen können. Und ich finde die schon irgendwie, sie ist so ganz skurril, weil ich habe das Gefühl, sie soll lustig sein.
Ja, ja,
sie aber soll auf jeden Fall lustig sein. Aber ich finde es halt leider einfach wirklich nicht lustig. Ist für mich einfach schlechter Geschmack, ne? Aber trotzdem, ja, ne, schlechter geht immer. Hätte das, glaube ich, für diese Art Film auch wirklich noch tausendmal unangenehmer sein können, was die Szene trotzdem nicht zu einer angenehmen Szene macht, die dieser Film meiner Meinung nach gebraucht hätte. Es hätte auch gereicht, dass es halt einfach der schmierige Typ ist, der ständig hinter ihr her ist. Soweit hätte es meiner Meinung nach trotzdem nicht kommen müssen.
Und André, Stuart Gordon wollte es ja gerne auch künstlerischer haben, ne? Also wenn es nach ihm gegangen wäre, seine Vision war ein Schwarz-Weiß-Film auf 16 mm und dann hätte diese Szene natürlich auch ganz anders gewirkt, ne?
Auf jeden Fall, definitiv, ja. Der hat ja ganze Film, aber natürlich wäre ein gänzlich anderer Film geworden. Ich glaube, aber dann noch so lustig, so humorvoll gewesen wäre, weiß ich auch nicht.
Es wäre der sperrigste Fun-Splatter-Film aller Zeiten gewesen, glaube ich. Ja, wie gesagt,
Wie handelt es auf Beavers, aber wirklich mit Splatter, ja.
Ich muss sagen, mir hat das Ende trotzdem gefallen, also oder dieser Schlussakt, weil dieses Chaos, was da ausbricht, das macht tatsächlich relativ viel Spaß, muss ich sagen. Also auch gerade, wenn da die Zombies quasi aus den Leichensäcken so eine nach dem anderen entsteigt, da habe ich schon dezente Braindead-Vibes, auch wenn der natürlich erst später kam, ein paar Jahre. Aber
und wie ich mir dann auch denke, aber gerade in dieser Szene, wo wir eben hier bei dem geistige Fähigkeiten, whatever, ne, ja, steuern, hypnotisieren sind, er lenkt die ja alle, ne? Er sagt ja dann auch so, er sagt quasi einen Satz und dann stehen die alle gleichzeitig auf. Das wird ja auch wieder dazu passen, dass er irgendwie halt so eine gewisse Mind-Control hat irgendwie. Er ist wie so ein Bienenhive-Mind.
Ich glaube, sie haben einfach, also ich kenne die Integralversion jetzt nicht, aber ich wette, sie haben einfach die ganzen den ganzen Erklärungspart rausgeschnitten sozusagen, beziehungsweise der ist in der Integralfassung enthalten und hier in dieser Unrated-Fassung eben nicht so. Und deswegen, also ich verstehe schon, wenn manche Leute sich da ab und zu an den Kopf kratzen und fragen, wie geht denn das jetzt eigentlich, weil das irgendwie die Erklärung dafür fehlt.
Das Ding ist, sobald der halt selber ein Zombie ist, stelle ich auch nicht mehr in Frage, weil das ist mir egal. Ich würde es nur in Frage stellen als Mensch, weil dann wirkt, also, was ich meine, ja.
Man muss sagen, so die letzten 15, 20 Minuten, die gehen auf jeden Fall klar. Die haben mir richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Da habe ich eine gute Zeit mit, Theresa. Du auch?
Ja, also
jetzt abgesehen von der besagten Szene,
ja, ne? Ja. Genau. Nee, würde ich mitgehen. Das macht irgendwie schon alles Spaß, weil es dann halt irgendwann auch an Absurdität fast nicht mehr zu überbieten ist. Auch als dann zum Beispiel Dr. Hill seinen eigenen Kopf in der Hand hält, irgendwie so gefühlte Merkel-Raute mit dem Kopf noch dazwischen. Und das ist einfach so ganz, ganz eigenartig und skurril, alles, was ab da passiert. Halt auch eklig einfach, muss man auch sagen. Aber schon sehr spaßig und entsprechend war ich mit dem Ende, sag ich mal, da auch sehr zufrieden.
André, bevor wir Richtung Fazit gehen, würde mich jetzt interessieren, wo die Unterschiede sind zwischen der Vorlage. Oder ich kann mir vorstellen, die sind sehr groß, aber du kannst ja mal ein bisschen ausholen, worum es denn in der Kurz- oder in den Kurzgeschichten geht per se oder was da übernommen wurde.
Ich würde es vor allem halt auf diese, auf all diese Themengebiete, die wir jetzt auch hatten, also inhaltlich Charaktere, so mal grob über diese, ne, allgemeinen Thematiken einmal darüber gehen. Also Original, ne, stammt 1921, 1922, Film natürlich aus 85, lange Zeitspanne dazwischen. Generell kann man halt sagen, inhaltlich, das ist halt einmal, wie du schon gesagt hast, episodenhaft erzählt, ne, das Original. Und geht aber im Grunde über die gleiche Thematik, eben über Dr. West, der Experimente bei der Wiederbelebung von Toten durchführt. Das haben wir gleich. Natürlich hier im Film stark überdramatisiert und Co. Und vor allem natürlich ulkiger. Der Ort ist zumindest ähnlich. Es spielt in Arkham, so wie viele oder fast alle Lovecraft-Geschichten in Neuengland. Hier ist es halt in der Miskatonic-Universität in Arkham. Miskatonic ist auch ein Begriff aus der Lovecraft-Lore. Das passt auch soweit. Die Story ist halt anders zeitlich angesiedelt. Die Original spielt so Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier ist es halt eher eben die 80er. Ne? Also es spielt ja quasi so im Jetzt, kann man sagen, im Film. Im Original ist da ist die ganze Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Das ist ja auch so ein Lovecraft-Ding, dass da jemand eine Geschichte erzählt aus seiner Perspektive oder halt irgendwelche, Tagebücher vorliest oder sowas. Im Original ist es ein Assistent von Herbert West, der das Ganze erzählt, aus seiner Perspektive, wie er das erlebt. Und das gibt's ja natürlich hier nicht. Und hier hast du quasi, also das, was hier so ein bisschen Kane wird, ist der Assistent im Original. Und ansonsten hast du halt den Fokus natürlich mehr so auf dem wissenschaftlichen Horror und der Moral vor allem. Und hier ist es ja, das hast du zwar drin, aber hier ist ja der Fokus ganz klar eher der schwarze Humor, der Splatter und Body Horror und so. Und am Ende, wo wir hier unseren Helms Klamm Showdown haben, hast du halt im Original ist es so, dass West von den Zombies quasi seinen Kreationen entführt wird, was aber alles viel implizierter und, sage ich ja, ne, ein bisschen zurückhaltender und einfach mehr zwischen den Zeilen geschrieben ist natürlich, als jetzt hier so überbrutal und splatterig wie beim Film. Und ansonsten bei den Figuren, West, haben wir jetzt schon ja gesagt, durchkommst halt hier extrem exzentrisch, größenwahnsinnig, ne, hat so einen krassen Comic Relief, sehr überzeichnet. Im Original ist er eher sehr so kalt und so sehr rational und super obsessiv. Obsessiv ist West im Film auch, aber halt nochmal anders, ne? Und wie gesagt, viel so Slapstick-artiger auch. Das ist im Original natürlich auch nicht in der Geschichte. Und der Assistent ist, wie gesagt, der wird nie groß benannt. Das ist einfach ein loyaler Assistent, der aber zunehmend halt zweifelt und so von Schuldgefühlen geplagt wird, wegen dem, was halt West da macht. Bei Kane ist es ja eher so, der dickt ja immer weiter rein. Also, als sie dann gefeuert quasi werden oder da suspendiert, dann geht er erst richtig rein. Das ist ein bisschen umgekehrt hier. Wobei er hin und her gerissen ja trotzdem ganze Zeit ist, allein wegen der Liebe zu Megan und so weiter. Aber deswegen im Original auch eher dieses Ding halt, dass er mehr und mehr Distanz nimmt aufgrund der Dinge, die er sieht und erlebt. Und ansonsten hast du auch ganz normaler Zombies. Den Dr. Hill, den gibt's halt im Original nicht. Der wurde dazu erfunden, so als Antagonist. Einen Antagonisten per se gibt's halt in der Geschichte nicht, in der Originalgeschichte von Lovecraft. Da sind's halt die Zombies und eigentlich halt West per se auch selbst, ne, wie gesagt.
Ja.
Und ansonsten, ja, das Ganze per se generell, der ganze Ton, die ganze Tonalität eben des Originals ist so ganz düster, nüchtern und vor allem auch so teils sehr medizinisch, technisch beschrieben halt, also sehr, sehr, sehr medizinisch akkurat. Das fehlt ja im Film fast ganz. Da ist ja wirklich die Kopfsezierung, da ist ja das höchste der medizinischen Gefühle, sag ich mal. Ansonsten auch das fehlt. Der Horror per se ist halt der typische kosmische Horror und vor allem psychologisch zwischen den Zeilen. Hier ist es halt im Film natürlich eher so Splatter-Gore, sehr explizit. Ne? Das ist halt auch natürlich alles vielfach übertrieben. Die sexuellen Themen, wie gesagt, die gibt's in der Geschichte nicht. Das ist halt ein Gordon-Ding, das hat er im Film dann reingenommen. Das gibt's auch nicht, diese solche Sequenzen in der Geschichte. Und die Zombies an sich, die sind halt auch so stumm und so deformiert und ja, kann man auch schon als zombieartig beschreiben, sind aber nicht so aggressiv und so aggro, halt so 28 Years fast mäßig aggro, ne? Die sind ja auch super aggressiv und stürmen auf die Leute zu im Film teils. Das sind die auch nicht. Die sind einfach so sehr abwesend, ja, so und ja, einfach Zombies, schlurfende Zombie-mäßig. Und ja, wie gesagt, insgesamt kann man halt sagen, vor allem im Original ist halt mehr dieses Wissenschaft und Moral und eben Kritik an Verantwortungslosigkeit in diesem Gottkomplex. Die hast du im Film, wie gesagt, auch, aber eher untergeordnet. Frankenstein-Motive hast du quasi, haben wir am Anfang schon gesagt, hast du in beidem, es ist quasi dieses, West ist moderner Dr. Frankenstein, kann man schon so sagen, der eben sich über den Tod stellen will. Und das ist eigentlich so, kann man sagen, die größten Unterschiede zwischen Vorlage und Film.
Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung, sehr interessant. Theresa, wie fandst du den Film?
Ich mag den insgesamt echt ganz gerne. Also ich mag, dass der irgendwie so albern ist. Ich mag, dass der schon auch echt brutal ist, aber dabei halt irgendwie, ja, so drüber ist, dass es halt trotzdem irgendwie nicht wehtut, halt auch wie die Effekte gemacht sind, obwohl ich trotzdem sagen würde, dass sie gut gemacht sind, vor allem so für die Zeit, ist das eine Sache, die einfach insgesamt sehr spaßig ist. Und ich finde, der ist kurzweilig. Ich finde im Grunde genommen nicht, dass der Längen hat. Mag halt eben vor allem Dan und Dan und Megan zusammen mag ich echt gerne. Was ich halt echt nicht gebraucht habe, ist unseren Dr. Carl Hill. Den fand ich wirklich super anstrengend eigentlich die ganze Zeit über. Und insgesamt, ich weiß, ich kann gar nicht so viel über den Film sagen. Ich mag den einfach. Aber er ist trotzdem irgendwie jetzt nicht so der perfekte Film, den ich jetzt auch irgendwie jede Woche schauen könnte. Aber so ab und zu kann man das ruhig mal machen. Und ich bin da mit 3,5 Sternen dann dabei.
Tja, und jetzt kommt die große Überraschung. Ich auch.
Also ja, besprechen wir dann bald Frankenhooker. Obwohl ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das in der Öffentlichkeit verteidigen möchte oder verteidigen kann, warum ich den gut finde.
Ich mag den einfach. Auch.
Ich liebe den, er ist so lustig.
Nee.
Aber auch so, ja.
Also zwischen Stuart Gordon und, wer ist der?
Frank Henenotter.
Ja. Da liegen ja wohl schon noch ein paar.
Aber ich muss sagen, ich mag Frankenhooker trotzdem lieber, weil der noch dümmer ist einfach. Weil er einfach noch eine Schippe drauflegt und.
Ey, wie kann denn Frankenhooker eine 3,5 auf Letterboxd haben? Also, sorry.
Weil das ein Kracher ist.
Weil der gut ist.
Also ich fand einfach, den jetzt ja auch nicht scheiße, so ne? Also ich habe dem schon eine 2,5 gegeben, aber das ist schon echt was für Leute, die in der Pubertät hängen geblieben sind. Und ja, Frauen, die gerne mal in der Pubertät sein wollen.
der ist so lustig. Ich habe den letztens, fragt bitte nicht, wir haben den letztens mit der Band geschaut. Ich hatte vergessen, worum es irgendwie geht und dachte, das ist eine gute Idee, mit Freunden den Abend zu schauen. Und stellte sich heraus, es war auch eine gute Idee. Wir hatten wirklich eine gute Zeit. Der ist echt mega lustig.
Ich hatte eine gute Zeit mit Reanimator. Ich finde den auch lustig. Der langweilt mich leider im Mittelteil so ein bisschen, aber ich mag die Figuren wirklich gerne. Die habe ich schon ein bisschen ins Herz geschlossen. Ich mag das Chaos, was da ausbricht. Die Spezialeffekte sind super. Kann man nicht meckern. Der hat ein prinzipiell angenehmes Tempo, bis auf, wie gesagt, so ein paar, so 5 bis 10 Minuten im Mittelteil, wo ich so ein bisschen so, hätte man auch noch rausschneiden können. Aber prinzipiell muss ich sagen, ist das echt ein schön angenehmer, kurzweiliger Spaß. Und mittlerweile verstehe ich einfach auch, wo da das Lob für herkommt und der Status, den der Film hat, herkommt. Ist jetzt für mich kein Meisterwerk, aber den kann man gut gucken. Macht Spaß. 3,5, André. Ich glaube, bei dir geht es noch ein bisschen in die Höhe, ne?
Ja, ich finde tatsächlich, dass Reanimator ist für mich, glaube ich, schon der beste Gordon-Film.
Was für andere die Schlacht von Helms Klamm ist, ist für dich Reanimator.
Ganz recht. Wenn am dritten Tage solltet ihr in die Sonne schauen und dann seht ihr Stuart Gordon anreiten. Nee, ist, glaube ich, wirklich von der Regiearbeit her mein Favorite Gordon. Ich liebe ja auch From Beyond wirklich, aber ich finde Reanimator sogar noch einen Ticken besser, muss ich echt nochmal sagen. Was mir noch fehlt von ihm ist Dolls, aber ich bezweifle, dass der drüber liegt. Ich finde Reanimator ist wirklich einer der besten so Mid-80s Video-Nasties, die aber auch eben diesen Party-Faktor haben, den du auch in einer Runde irgendwie gucken kannst. Der hat für mich ein gutes Pacing. Ich war auch nicht gelangweilt. Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde den Part trotzdem, da gibt es auch so viele kleine Details und Highlights für mich. Ich finde, der hat ein gutes Pacing, der ist eh knackkurz. Der Cast ist super, Combs passt wie die Faust aufs Auge. Der Humor ist gut, nicht streckt dich über die Schlänge, über die Stränge, wird nicht zu albern. Hat immer so die Waage zwischen Horror, Gore und dann eben wieder Humor. Wie gesagt, Figuren funktionieren für mich, dass er sich auch nicht nur auf Gekröse ganze Zeit ausruht, sondern auch schon eine kleine Geschichte erzählt, die Figuren ernst nimmt. Die Effekte sind super, die gehen auch heute noch super klar. Und dazu der Score ist fantastisch. Und ich gucke den einfach richtig gerne und ich habe es jetzt wieder gemerkt. Und es war jetzt echt schon ein bisschen her, dass ich ihn jetzt letztes Mal geguckt habe. Ich habe davor, auf jeden Fall vor 2020 irgendwie, also 2018, 2019 vielleicht. Also war schon die ganze Zeit jetzt her. Und ich habe wirklich wieder gemerkt, warum ich den so mag. Und bin tatsächlich bei 4,5 mit Herz. Und ja, wie gesagt, ist, glaube ich, wirklich mein liebster Gordon, wo er auf dem Regiestuhl saß.
Ja, da bist du auch nicht alleine mit der Meinung, es gibt glaube ich, für viele Leute so als der beste Film von Gordon, aber auch beste Film, an dem Usner beteiligt war. Von daher, ja. Und seid ihr jetzt überrascht, dass mir der Film gefallen hat oder nicht?
Schon. Ich hab's ehrlich gesagt schon ein bisschen erwartet, weil ich mir schon dachte, doch, dir wird auf jeden Fall der Splatter gefallen und dir wird auch diese Abstrusität gefallen. Und da er eben nicht diesen irgendwie Blödelei-Humor hat, unter die Gürtellinie-Humor, außer wie gesagt die besagte Szene eben, die so ein bisschen da abfällt oder beziehungsweise da über die Grenze steigt, hat der Film eigentlich nichts an Humor, wo du komplett dich angewidert abwendest.
Der Knackpunkt,
habe ich mir schon gedacht, dass er zumindest dann im Horror und in den Effekten dich dann trotzdem abholt.
Der entscheidende Knackpunkt ist aber tatsächlich sind die drei Hauptfiguren, die mich so abgeholt haben.
Ja, okay.
Und ich das nicht so in Erinnerung hatte, dass man, also ich habe dem Film auch beim letzten Mal schon 3,5 Sterne gegeben, aber ich hatte es wieder vergessen, wie gut die drei Hauptfiguren miteinander funktionieren und wie sympathisch eigentlich auch Dan und Megan sind und auf seine verschobene Art und Weise Herbert West irgendwie ja auch irgendwas mit sich bringt, was ihn irgendwie interessant macht. Und das ist das, was für mich dann den Unterschied so ein bisschen gemacht hat, weil die, zumindest Dan und Megan, die sind halt auf so einem, in so einem Film, in dem Chaos, Katastrophe, alles so überdreht ist und Splatter und sowas, sind die so normal. Und diese normale Ebene, die fehlt mir in vielen anderen Filmen, die ähnlich sind. Und die, also dass normale Figuren drin sind in einem Film voller Chaoten und weirden Leuten, sind mindestens zwei normale Leute drin und das funktioniert dann für mich besser einfach.
Ja, okay, verstehe ich aber auch.
Jetzt habe ich mir nun trotzdem noch, weil ich dachte schon so, wenn ich jetzt mal schon mal das Mediabook noch mal rausgeholt habe, hole ich auch noch mal, also weiß noch mal, hole ich auch zum ersten Mal das von Bride of Reanimator und Beyond Reanimator raus. Und da muss ich sagen, die fand ich richtig scheiße. Beide. Also Bride of Reanimator noch so mit so ein paar positiven Aspekten drin, aber gerade Beyond Reanimator, der jetzt von 2003, der war schon, also der ist hässlich wie die Nacht, der Film. Der ist super sexistisch und misogyn und der hat all das, was ich so an Reanimator noch mochte, das hat er alles dann schon nicht mehr so. Und das war irgendwie, weiß nicht, André, wann du die zum letzten Mal gesehen hast, ob du die schon mal gesehen hast, aber ich finde, die können ja null mithalten mit dem ersten Teil.
Ja, ja, ich kenne beide, aber die habe ich wirklich beide lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ich wollte sie eigentlich nachholen, das für die Aufnahme leider nicht geschafft, aber die habe ich mir jetzt nochmal auf die Liste gesetzt. Die wollte ich eigentlich gerne nochmal gucken. Aber also Bright mochte ich auf jeden Fall damals. Da kann ich mich an diese Subtöne nicht erinnern, auf jeden Fall. Beyond, ja, weiß
also ich nicht. Also ich mag halt kurz dazu, also also Beyond ist auf jeden Fall misogyn und auch, glaube ich, beabsichtigt sich, dass sich da lustig gemacht wird drüber. Bei Bright ist es noch nicht der Fall. Ich mag aber generell dieses, ich baue mir meine Frau, finde ich per se schon, hat so ein Geschmäckle, sag ich mal. Das finde ich auch bei Bride of Frankenstein, gut, das ist noch ein bisschen harmlos, aber auch bei so Filmen wie, weiß nicht, ob du noch kennst, Lisa, der helle Wahnsinn, so diese 80er Jahre.
Oder Frankenhooker?
Frankenhooker, genau, das hat per se für mich, ja, genau, hat für mich immer so einen sehr frauenfeindlichen Touch irgendwie, den ich irgendwie nicht so richtig mag. Das ist so richtig auch immer so ein Film für, heute würde ich sagen, wie heißen die nochmal? Die Insel-Culture so ein bisschen, ne? So, von wegen, ja, wir kriegen ja keine ab, ja, dann bauen wir uns halt eine, so, die keine Widerworte leistet, so. Das ist immer nicht so mein Thema, das mag ich nicht so. Das ist so mein Problem mit Bride of Reanimated, aber per se hat er schon.
Also, ich habe Beyond auf Letterboxd höher bewertet als Bride. Das, oh. Okay, dann muss ich das nochmal gegenchecken. Das ist ja wahrscheinlich aus dem Kopf entstanden.
Der ist halt auch hässlich, der Film. Der hat so richtig eine ganz billige DTV-Optik.
Ich weiß von
so.
Beyond wirklich nichts mehr, außer die berühmte Penisszene.
Ja.
Die ist im Kopf geblieben, obviously. Aber sonst weiß ich eigentlich nichts mehr. Deswegen, den habe ich mit 3,5 drin stehen. Das kann eigentlich nur aus, ich glaube, mich zu erinnern, der war 3,5 sein.
Das war auch wieder verifiziert. Auch wieder so fantastisch. Das Theresa, wir hatten heute das Thema schon mal in einer Folge, die in der Zukunft ausgestrahlt wird, immer diese Zufälle. Ich habe André gestern so nach zwei Drittel des Films geschrieben, ja, ich gucke ab Beyond Reanimate. Und habe ich das in die Gruppe geschrieben? Ah, in die Gruppe hatte ich das geschrieben, ne? Dass ich gucke und nicht so doll finde. Und dann hat André geschrieben, ja, du hast doch dann irgendwas geschrieben, aber es hat die berühmteste Penisszene der Welt oder Zombie-Penisszene der Welt.
Ich habe gesagt, das war die beste Penis-Ratten-Szene vor Screamboat.
Ja, genau. Und genau in dem Moment kam die Szene. Genau wirklich. 2 Sekunden später, nachdem du es geschrieben hast. Ich dachte so, hä? Was will er denn? Ah, okay. sehr gut. Okay. Ja. Sehr gut, jetzt haben wir die Folge auf Länge gebracht. Sehr gut, mit ein bisschen Zeitschinderei. wir sprechen in der nächsten Woche über einen Film, der mich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, echt umgehauen hat. Andere ging es, glaube ich, genauso. Wir sprechen nämlich über Cruising mit Al Pacino. einen schönen, ja, mal wieder Serienkiller-Thriller, der damals sehr kontrovers aufgenommen wurde und auch für sehr viel Kritik gesorgt hat, aber
freue mich schon sehr drauf.
Einigen Jahrzehnten Abstand hat er doch eine ganz andere Rezeption bekommen, der Film von William Friedkin, und den werden wir uns in der nächsten Woche mal so richtig schön reinziehen. Freut euch da drauf und ja, wenn ihr Lust habt, morgen Saturday Night Fright im Savoy Kino, 28 Years Later, könnt ihr mit uns gucken. Wir gucken den auch zum ersten Mal. Falls ihr das rechtzeitig hört und da noch hinkommen könnt, macht das gerne. Ja, und das war's für heute mit Devils and Demons, mit André, mit Theresa und mit mir. Tschö.
Mit Ö. Tschüss.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.